Jetzt ist die Sommerpause endgültig rum. Hand aufs Herz ist wieder da. Der offizielle Podcast der Liquimole HBL. Der Ball fliegt endlich wieder. Die HBL ist losgegangen. Das ist so herrlich. Und der Gast, einen besseren hätte es gar nicht geben können. Ich freue mich seit Januar auf diese Episode. Dann war klar, er kommt zurück in die HBL. Und dann war für mich klar, den Mann brauchen wir im Podcast. Uwe Gensheimer. Ich müsste ihn eigentlich gar nicht vorstellen. Ich tue es trotzdem kurz. Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, der Rhein-Neckar-Löwe überhaupt und der weltbeste Linksaußen. So einen gibt's nicht nochmal auf diesem Planeten. Zum Glück ist er wieder in der HBL. Wir haben natürlich über seine Rückkehr geredet. 1,5 Stunden. Am Anfang noch so ein bisschen mussten wir beide warm werden. Hat der Moderator wahrscheinlich schlechte Fragen gestellt. Ich finde, dann hat uns Uwe so offen, so überragend auf eine Zeitreise mitgenommen. Ins Jahr 2014, der verpasste Titel wegen Tordifferenz gegen Kiel. Wie emotional heftig das war, finde ich, kam super rüber in seinen Worten. Aber auch, dass das der perfekte Anstoß war, um 2016 dann endlich die erste Meisterschaft mit den Löwen perfekt zu machen. Dann war das ja auch sein Abschied nach Paris. Wie war die Zeit dort? Training war am Anfang auf Deutsch unter Noka Sedarusic. Na klar, alter Bekannter aus Kiel. Fand ich einen ganz spannenden Aspekt. Und dann hat er erzählt, wie er den Scheich das erste Mal getroffen hat, ihn aber erst nicht erkannt hat. Also da gibt's massig coole Anekdoten. Sehr interessant. Die EM 2018 und die Aufarbeitung, das Gespräch in Paris mit Christian Prokop, konnte natürlich nicht alles rauslassen, der Uwe, was da so gesprochen wurde, aber ich finde, er hat super umrissen. Und das alles, was er so erzählt, er hat das, wie als wird man mit einem guten Kumpel reden. So ein netter, bodenständiger Kerl und das, obwohl er ein absoluter Handball-Weltstar ist. Und zwei heimliche Highlights gibt's noch. Andi Schmid hat uns erzählt, was Uwe Gensheimer mit ein bisschen Alkoholintos auf seiner Hochzeit veranstaltet hat. Das war absolut überragend. Und Heiner Brandt, der musste einmal sehr drunter leiden, unter dem Lauser, Andi Schmid. Das ist ja sein Spitzname. Ich habe mich schlapp gelacht. Er hat da mal im Essen rumgepfuscht, der Uwe. Das muss er selber erzählen. War einfach nur herrlich. Viel Spaß mit Folge 14 von Hand aufs Herz mit Uwe Gensheimer. Also ich freue mich ja eigentlich auf jede Ausgabe dieses Podcasts, aber ich muss schon zugeben, auf die freue ich mich ganz besonders, denn der Chef der deutschen Handballnationalmannschaft, das ist ja, glaube ich, als Kapitän, ist da und er ist endlich wieder in Deutschland. Uwe Gensheimer, freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst.
Danke gleichfalls.
Wie ist es denn, wieder hier zu sein?
Schön, eine Heimkehr. Ich habe ja jahrelang bei den Rhein-Neckar-Löwen gespielt, hatte eine tolle Zeit in Paris und war auch eine sehr wertvolle Erfahrung für mich. Aber es ist schon auch schön, wieder in der Heimat zu sein und viele bekannte Gesichter wiederzusehen. Natürlich auch viele Jungs aus der Mannschaft, mit denen ich nach wie vor auch Kontakt hatte in der Zeit in Paris, aber jetzt auch wieder tagtäglich, die mit denen hier in der Halle rumzurennen, macht schon Spaß.
Wir sitzen gerade in Kronau in eurem Trainingszentrum. Hat das alles was von wieder nach Hause kommen, so deine, kommen wir später noch drauf, du wohnst nicht wieder in der alten Wohnung, aber so wenn du das alles hier wieder siehst, deine Jungs wieder siehst, ist das wie zurück nach Hause kommen?
Ja, auf jeden Fall. Es ist meine gewohnte Umgebung. Hier bin ich groß geworden in Mannheim, in Heidelberg. Hier habe ich mein ganzes Leben verbracht und hatte jetzt einen Ausflug nach Frankreich, nach Paris, in eine wunderschöne Stadt. Aber das soziale Umfeld wiederzufinden, ist für mich schon sehr, sehr viel wert.
Bist du so ein richtiger Familienmensch eigentlich? Ist dir das alles, also ich meine, das ist jetzt die erweiterte Sportlerfamilie, aber bist du da ein Mensch, für den was im Zentrum seines Lebens steht?
Ja, ist schon wichtig für mich, klar. Es ist natürlich auch unter dem Aspekt unseres 3 Jahre alten Sohnes für die Familie sehr, sehr schön, dass wir wieder zurück sind und die den kleinen Lauser öfter mal zu sehen bekommen. Und für uns als Familie vereinfacht es natürlich auch vieles, wenn man spontan mal die Omas hat, die dann auf den Sohn aufpassen können, wenn man selbst noch was unternehmen möchte. Da ist es schon eine große Erleichterung für uns.
Jetzt müssen wir natürlich so ein bisschen wieder, ich bin schon wieder in der Reihenfolge gesprungen. Ne? Ihr kennt das ja bei Hand aufs Herz, es geht ja eigentlich erstmal mit dem sportlichen Part los. Uwe, ihr habt gestern gegen den BHC euer drittes Saisonspiel gemacht. Das habt ihr souverän gewonnen. Erstes Heimspiel ist ja, glaube ich, nicht unwichtig, das da gleich mal ein kleines Statement zu setzen gegen ein ambitioniertes Mittelfeldteam, so würde ich es immer nennen. Es gab den Sieg zum Auftakt gegen Ludwigshafen und die Pleite in Flensburg. Wie steht er gerade so? Wie zufrieden kann man sein mit den ersten drei Spielen?
Ja, es ist schon so, dass noch nicht jedes Rädchen ins andere greift und dass noch nicht alles so leicht von der Hand geht. Das hat man auch bei den ersten Spielen gemerkt, dass da mit einer neuen Zusammenstellung und vor allem auch mit einem neuen Trainer und neuen Spielsystem ein Stück weit in Abwehr und Angriff noch nicht alles zu 100% passt. Aber das ist für den aktuellen Zeitpunkt auch meiner Meinung nach völlig normal und für die Ansprüche, die in unserem Sport gegeben sind, dass viele Automatismen zusammenspielen müssen in der Kleingruppe, in 2 gegen 2, in der Kommunikation, in der Abwehr. Wann geht wer raus an den Schützen und wer deckt hintenrum die Kreisläufer ab? Da sind wir noch nicht da, wo wir sein können, mit dem Potenzial, das in unserer Mannschaft steckt. Aber angesprochen auf die drei Spiele, auf die drei ersten Spiele, haben wir uns in Friesenheim sehr, sehr schwer getan. War ein großes Kampfspiel. Die Friesenheimer haben da richtig gut zugepackt, haben mit allem gekämpft, was sie hatten. Und wir konnten es da erst in der letzten Viertelstunde entscheiden in Flensburg.
Du hängst immer noch bei Friesenheim. Ist Ludwigshafen bei dir noch nicht?
Nur weil du jetzt die ersten drei Spiele angesprochen hast. Also in Flensburg war es sicherlich auch
mehr. Achso, ich meine das nur vom Namen her. So, sie nennen sich ja inzwischen die Eulen Ludwigshafen, ja, gut, aber du sprichst noch von Friesenheim. Bin ich
wahrscheinlich zu verwurzelt hier und kenne die Historie zu gut.
Dass der nur einmal über den Rhein, ne?
Genau.
Ja, ja, schon da. Sorry, gerne weiter mit Flensburg.
Ja, Flensburg war klar das absolute Topspiel, auf das jeder geschaut hat. Da war auch eigentlich mehr drin, wenn ich das Spiel rückblickend betrachte, aber nochmal, da haben uns auch ein paar Minuten gefehlt im Spiel, in denen wir zu viele Fehler gemacht haben und die Flensburger bestrafen das eiskalt. Die sind da schon auch sehr, sehr gut eingespielt mit ihrem Team und haben da auch das nötige Selbstvertrauen und die Ruhe und Sicherheit und lassen sich da nicht aus der Ruhe bringen, wenn es mal eng ist. Und jetzt das erste Heimspiel, auf das wir uns alle riesig gefreut haben, sind wir sehr, sehr glücklich, dass wir da gewonnen haben. Die erste Viertelstunde war auch noch nicht so top, haben wir auch ein bisschen gebraucht, bis wir die Sicherheit in unser Spiel bekommen haben, aber dann war es schon ungefährdet, so wie du gesagt hast.
Ja. Warst du bei Flensburg eigentlich überrascht, wie gut das? Ich finde, es war ein sehr schnelles Spiel, sehr hohe Intensität, obwohl die Karlsson verloren haben, Lauge verloren haben, Glandorf verletzt war. Warst du ein bisschen überrascht, wie wuchtig und gut eingespielt und so, die trotzdem noch sind?
Naja, die Flensburger haben auch schon im Supercup gegen Kiel gezeigt, dass es mit dem Team einfach so weitergeht. Sie haben ihre Abläufe, sie spielen den Stiefel, haben dann natürlich Lauge verloren im Angriff, der mit Sicherheit der spielbestimmte Spieler war, aber dann kommt ein Gottfriedsson und trifft sehr, sehr viele gute Entscheidungen und die Abläufe sind da. Die Spieler, die jetzt da sind, sind ja nicht neu. Die waren auch in der Vergangenheit da, aber standen vielleicht ein Stück weit weniger im Fokus. Auch Halt und Goller im Mittelblock machen das echt gut. Und deswegen werden die Flensburger da nahtlos jetzt an die Leistung anknüpfen, wie sie es letztes Jahr gemacht haben. Ich habe auch gedacht, dass die Abgänge ein bisschen schwerer wiegen im Spiel, aber bislang scheint es nicht so zu sein.
Meisterschaftskandidat Nummer 1, 2 oder 3 hinter Kiel, hinter euch, vor euch? Oder wie ranken wir so? Oder Magdeburg vielleicht noch mit rein? Wen siehst du so als die großen Favoriten?
Ja, vor der Saison habe ich gesagt, dass Kiel der Favorit ist und dass hinten dran auch noch einige Mannschaften kommen, wie wir, Flensburg, Magdeburg, Berlin, Melsung. Aber ja, jetzt haben wir 3 Spiele gespielt. Ich glaube, es wird eine sehr, sehr lange und spannende Saison, auf die sich jeder Handballfan freuen kann.
Berlin? Und Melsung sind für dich ehrlich Meisterschaftskandidaten?
Ja, von der Mannschaft her schon.
Ja? Was fehlt da vielleicht noch? Also mit Mannschaft meinst du individuelle Besetzung,
ja.
Nehme ich an.
Ja. Ja. Es ist ja in unserem Sport so, dass man über eine lange Saison hinweg konstant gute Leistung bringen muss. Wenn man schaut, dass letztes Jahr der SCM hat für mich mit den attraktivsten Handball in der Liga gespielt, haben eine sehr, sehr gute Spielanlage, sehr breit, mit viel Tempo hinten raus, eine aggressive Deckung, die für jeden Gegner schwer zu knacken ist, aber trotzdem hatten sie dann ab und zu mal so Wellen in ihrem Spiel, in denen sie es eben nicht über 34 Spieltage hochhalten konnten. Das Niveau und darum geht es halt, wenn du eine Top-Mannschaft sein möchtest, wenn du am Ende ganz oben stehen willst, dann musst du dieses Level so gut wie möglich hochhalten. Ob das jetzt über ein Spiel ist, dass du dir in den 60 Minuten wenig Ausreißer erlaubst und auch über eine gesamte Saison hinweg. Wahrscheinlich ist Flensburg Meister geworden, weil sie jetzt nicht unbedingt in den Topspielen das beste Verhältnis hatten oder da die meisten Punkte geholt haben, sondern weil sie über die Saison hinweg wenige Punkte haben liegen lassen gegen vermeintlich schwächere Gegner. Ich glaube, sie hatten, glaube ich, 5-6 Spiele, in denen es in den letzten 10 Minuten sehr, sehr eng war. Und die haben sie dann für sich entschieden, haben dann 5 Spiele mit einem Tor gewonnen und waren dann deshalb Meister am Ende.
Ja. Melsungen ist ja ein sehr spannendes Projekt. Du kennst die Jungs ja alle aus der Nationalmannschaft. Ist da sowas wie in Lemgo früher? Wächst da so eine MT Deutschland zusammen?
Ja, sie haben jetzt einige deutsche Nationalspieler drin. Die Jungs, klar kenne ich die alle, sind super Spieler, aber ist trotzdem auch nicht einfach, wenn die Erwartung immer sehr, sehr groß ist von außen und man selbst dann als Mannschaft irgendwie das Gefühl hat, glaube ich, es reicht nie oder es ist nie so gut, dass die Leute damit zufrieden sind. Ich kenne das persönlich auch. Wir hatten auch solche Situationen hier bei den Löwen, als von außen jeder drauf geschaut hat und gesagt hat, ja, das ist ja eine überragende Mannschaft, da muss jetzt aber wirklich mal ein Titel her und dann schafft man es, bleibt man immer so ein Stück weit hinter den Erwartungen zurück und man hat das Gefühl, als Spieler, oder man kann sich nicht freuen, wenn man mal ein Spiel gewinnt, ja, weil dann ist es selbstverständlich. Und wenn man mal ein Spiel verliert, ist es das Schlimmste, was passieren kann. Und das ist eine Situation, die als Mannschaft nicht ganz einfach ist.
Da machen wir jetzt natürlich einen weiten Weg zurück, aber finde ich trotzdem spannend. Ich habe mit Olli Rogges da auch in dem Podcast hier schon mal länger drüber gesprochen. Der meinte, damals war der Kader mega besetzt, aber so vielleicht nicht wirklich stimmig. Hattest du auch das Gefühl? Ich meine, du hast ja alles miterlebt. Du bist ja hier, seit es den Verein gibt, seit 2007, also unter dem neuen Namen.
Ja, es gab auf jeden Fall so Situationen. Dann hatten wir auch damals natürlich mit Hilfe von Jesper Nielsen, der da sehr, sehr viel Geld in den Verein gesteckt hat, sehr gute wirtschaftliche Möglichkeiten, konnten deshalb natürlich auch internationale Topspieler verpflichten. Aber es ist auch für ein Mannschaftsgefüge nicht immer ganz einfach, wenn es zu viele Topspieler gibt, dann gibt es vielleicht manchmal hier und da den einen oder anderen, der nicht ganz zufrieden mit seiner Rolle ist. Und das ist im Mannschaftssport essentiell wichtig, dass jeder Spieler seine Rolle kennt und dass er die auch ausfüllt und da nicht mit Unzufriedenheit in die Trainingshalle oder zum Spiel geht.
Dieses Jahr, der Kader, ist nochmal verstärkt oder verändert worden, wie man sagen will. Deine Rückkehr war natürlich eine Riesennummer. Mit Kirkelöke ist ein junger Rechtshalber dazugekommen. Noch jünger sogar ist Romain Lagarde, aber der wirkt irgendwie nicht so. Der wirkt jetzt schon so, als wäre er wahnsinnig abgezockt und lang dabei. Du wirst ja die Löwen auch letztes Jahr verfolgt haben, nehme ich mal an. Wie würdest du so sagen? Wie war der Transfersommer, wie man es so schön nennt?
Ja, die Jungs, die du angesprochen hast, sind auf jeden Fall richtig gute Spieler und bringen uns nochmal nach vorne. Aber man darf trotzdem nicht vergessen, dass es auch für Romain und für Niklas das erste Jahr in der Bundesliga ist. Und das ist schon nochmal was anderes im Vergleich zur dänischen Liga. Da hast du ja eine Vorrunde und kommst dann erst in die Playoffs. Da kannst du dir in Deutschland natürlich keine Aussätze erlauben. Ich glaube, dass in der Bundesliga das Spiel nochmal auf einem anderen physischen Niveau auch ist. Ich glaube, das hat er auch gemerkt, gleich im ersten Spiel gegen Friesenheim. Da wusste er noch nicht ganz genau, was da auf ihn einprasseln wird für Romain. Er ist 22, das erste Mal im Ausland auch. Das sind immer so Faktoren wie, ja, wie kommt man da auch menschlich an und persönlich? Wie kämpft man sich da durch mit einer neuen Situation, wenn man aus seinem Heimatland weg ist? Deswegen kommen da neben dem spielerischen Aspekt auch noch ein paar andere weiche Faktoren hinzu. Die müssen wir natürlich probieren, als Mannschaft und als Teamkollegen auch ein Stück weit aufzufangen, dass die Jungs sich hier so wohl wie möglich fühlen und dass wir hier eine gute Atmosphäre in der Mannschaft haben, da mache ich mir eigentlich wenig Sorgen. Aber es ist einfach eine neue Situation und deswegen bin ich auch gespannt, wie schnell sie an ihr Leistungspotenzial kommen, weil ich glaube, beide Jungs können noch viel besser spielen, als sie das jetzt bislang in den ersten drei Spielen gemacht haben.
Bist du einer, der da besonders mithilft oder sich das auf die Fahnen schreibt, so Neuzugänge integrieren, Mannschaftsstimmung hochhalten?
Ja, jetzt mehr denn je, denn ich war jetzt Früher war ich immer zu Hause, war für mich alles gut. Ich musste nie einen Teamkollege fragen, wo man gut essen gehen kann oder wo ich bei irgendwas eine Hilfe brauche. Jetzt habe ich sowas selbst mal erlebt, war selbst ein Ausländer in einem anderen Land und war ein Stück weit auf die Hilfe auch der Teamkollegen angewiesen. Und deswegen sehe ich da die Jungs, die zu uns hierher kommen, auch jetzt ein Stück weit mit anderen Augen und probiere mich da noch mehr einzubringen und den Jungs noch mehr zu helfen.
Was kommen da so für Fragen?
Ja, so wie ich es jetzt gerade gesagt habe, bei mir persönlich waren es einfach Tipps aus dem Alltag oder Nachfragen aus dem Alltag, wo man was unternehmen kann, wo es ein gutes Restaurant gibt um die Ecke und was es einfach auch für Freizeitmöglichkeiten gibt. Und ansonsten Abläufe um den Verein herum, wie jetzt Kleinigkeiten, an die man jetzt nicht direkt denkt, aber die dann für einen Spieler schon wichtig sind. Wie komme ich am besten zur Halle? Wann treffen wir uns vorher? Ob jeder für den Ablauf vorm Spieltag? Was ist mit Auswärtsreisen? Aufgaben ums Team herum? So Kleinigkeiten.
Aufgaben ums Team herum. Hast du eigentlich eine? Du bist ja einer der Kapitäne, also Appelgren ist ja jetzt der Erste und dann mit dir und Andi Schmid im Paket sozusagen. Hast du sonst noch spezielle Kassenwart? Warst du ja, glaube ich, in Paris?
Kassenwart war ich in Paris. Ich weiß gar nicht, die Jungs haben mich bislang verschont hier. dieses Jahr habe ich noch keine Aufgabe. Vielleicht werden sie noch irgendwas finden, aber wir haben etliche Aufgaben ums Team herum verteilt. Ballwart ist ja standgemäß immer der Jüngste. Dann haben wir hier noch einen Wasserwart, der sich drum kümmern muss, wer das frische Wasser von draußen vom Lager hier in die Halle holt.
Ist Ballwart nicht bei euch Andi Schmid? Der kümmert sich doch eigentlich immer darum, dass in den Bällen nicht zu viel Luft ist.
Ja, aber genau, deswegen ist er Luftpumpenwart.
Ach so. Ist nochmal was anderes.
Und hat dann immer die Luftpumpe dabei. Dann haben wir einen Ölwart, der sich darum kümmert, dass wir immer Öl haben, um die Hände zu reinigen nach dem Spiel vom Harz. DJ, Mannschafts-DJ, der sich um die Musik kümmert. Also wir haben schon einige Aufgaben. Dann jemand, der sich um die Kaffeemaschine in der Kabine kümmert, dass da immer was da ist, dass Milch auch immer dazu da ist. Also da fallen schon einige Aufgaben an und ich finde es eigentlich auch gut, dass jeder da ein Stück weit zur Mannschaft oder zu den Dingen, die um die Mannschaft herum passieren, beiträgt, denn sowas hält auch zusammen.
Das ist schon so eine Sache, wo der Handball noch sehr ehrlich und am Boden ist, ne?
Ja, jeder packt halt mit an und schaut, dass das alles hinhaut. Ah, genau, wir haben noch einen Eistonnenwart, der immer nach jedem Training dann guckt, dass das kalte Wasser aufgefüllt ist und dass das Entmüdungsbecken da sauber ist.
Ja. Wer?
Das macht Redeon Guardiola.
Ah, okay. Der, ja gut, der braucht es ja wahrscheinlich auch, ne? So geschunden wie der Körper als Abwehrchef ist, der hat er ja. Oder der kriegt auch immer am meisten ab, habe ich
ja,
so
gesagt. Ja, die kriegen schon viel ab. Die Kreisläufer kriegen auch viel ab. Ja, das stimmt schon.
Wenn wir noch einmal kurz einen Sprung zurück machen beim Handballerischen, fand ich ganz spannend, was du gesagt hast. So die neuen Abläufe unter einem Trainer, neue Herausforderungen. Mich hat das ziemlich geflasht, wie viel der, wobei noch mehr mit Patrick Krötzke als mit dir, aber der lässt ja irre viel die Außen einlaufen oder die Außen über den Rückraum kommen und so. Da habe ich schon das Gefühl, es ist, ich will nicht sagen, ganz anderer Handball, aber da sind schon viele neue Momente drin, so die man von Christian Andresson jetzt schon erkennt, oder?
Ja, ich glaube, den Spielzug hatten die Löwen aber auch schon mit Nikolai Jakobsen.
Oh Gott, siehst du, habe ich wieder nicht aufgepasst.
Hast du nicht gut aufgepasst? Nee, aber das stimmt schon ein bisschen. Es ist ja auch immer abhängig, wie die gegnerische Abwehr spielt. Wir haben ja dann auch gegen verschiedene Abwehrformationen andere Systeme, aber bislang haben wir das schon ziemlich oft gespielt, weil es auch erfolgreich ist. Immer wenn was erfolgreich ist, probierst du natürlich so oft wie möglich zu wiederholen.
Was ist also für ein Typ, Christian Andresson?
Er ist ein sehr kommunikativer Typ, hat einen sehr guten Führungsstil, ist sehr nah an der Mannschaft, ist jemand, der auch in der Vorbereitung jetzt sehr strukturiert herangegangen ist an die Neuerung, die er in die Mannschaft gebracht hat, immer mit so einer theoretischen Einheit vor dem Hallentraining. Dann haben wir uns nochmal hier im Videoraum eine Viertelstunde, 20 Minuten zusammengesetzt, haben ein paar Abläufe auf dem Video angeschaut und haben das dann unten in der Trainingshalle umgesetzt. Also das war schon top gemacht und ab und an bringt er auch mal ein lustiges Video mit rein in die Theorieeinheit. Und als kleines Beispiel hatten wir, glauben, ein Trainingsspiel. Und Jesper Nielsen hat dann von der Mittellinie am Tor vorbeigeworfen. Und ich weiß nicht, ob du es kennst, es gibt in der NBA so Shaq in a Fool.
Ja, klar.
Und dann
ja.
hat er hier den Ablauf vorne ab hingestellt.
Nielsen a Fool.
Und hat dann so ein paar witzige Videosequenzen eingespielt von uns. Und da lockert er auch immer die Stimmung ein bisschen mit auf.
Da muss ich jetzt einmal kurz sagen, bist du dir wirklich sicher, dass Jesper Nielsen mal am Tor vorbeigeworfen hat?
1000%.
Kennst du seine Bilanz in der Bundesliga?
In der Bundesliga bei den Löwen sieht es wahrscheinlich ganz gut aus, weil er sich meistens dann faulen lässt, wenn er die Chancen hat, ein Tor zu machen. Aber bislang ist er da schon sicher, das stimmt. Ist er bei 100%?
Der hat 25 Würfe geworfen, 19 letztes Jahr, 6 dieses Jahr, die waren alle drin. Ja, das gibt es doch eigentlich gar nicht, oder?
Nee, das gibt es nicht. Das wundert mich auch ein Stück weit, weil im Training sieht es nicht immer so gut aus. Nee, Jesper war, ich freue mich, dass Jesper auf jeden Fall jetzt wieder mit dabei ist, weil letzte Saison hat er wirklich lange gefehlt aufgrund der Verletzung und er ist schon eine wichtige Stütze. Wir haben mit Kohli natürlich einen überragenden Kreisläufer vorne,
der
wahrscheinlich mit einer der besten in der Welt ist, wenn es darum geht, sich am Mann zu drehen und Sperren zu halten und ist da einfach eine Waffe vorne. Und Jesper ist aber auch für uns nochmal ganz wichtig im Mittelblock, der uns da nochmal viel Stabilität hinten auch in der Deckung gibt.
Ist das eigentlich schon, wirkt so ein bisschen jetzt schon in Stein gemeißelt? Es gibt nicht mehr den doppelten Wechsel quasi. Letztes Jahr ja oft Abutovic und Guardiola im Mittelblock und dann beide im Angriff raus. Jetzt scheint es nur noch einer zu sein und dann deckt daneben Lagarde und Nielsen. Wird das so bleiben bei den Löwen? Also soweit du weißt.
Ja, ich denke schon. Das war ja eine Katastrophe letztes Jahr. Da musste ja immer ein Außen wechseln. Da habe ich gesagt, da habe ich keinen Bock drauf. und dass Andi dann da auf Außen steht.
Nee, aber hast du ehrlich gesagt? Hast du ehrlich was du gesagt?
Ja, klar, ja gut, dass wir außen da nicht ganz mit zufrieden sind, ist, glaube ich, klar. Das war nicht nur meine Meinung, das war auch, glaube ich, die Meinung der anderen außen. Aber der Trainer hat es zum Glück auch so gesehen, dass wir da besser ins Tempo kommen, wenn wir nur einen Wechsel haben.
Aber ist für Rede natürlich hart, oder? Also jetzt erstmal scheint ja Abutovic der erste Mann zu sein.
Ja, jetzt erstmal ja, aber ich glaube, wir haben noch genügend Spiele und eine lange Saison vor uns, dass da Rede auch auf seine Einsatzzeiten kommen wird.
Also ist schon so, der Trainer hört aber auch auf dich und Co. Also auch wenn er das vielleicht selber so gesehen hat, aber man kann mit dem gut sprechen, höre ich jetzt daraus, wenn du sagst, ich kann dem sagen, ey, hier das mit dem, dass wir
man nicht gegenstehen. Man kann mit ihm sehr gut sprechen, aber er hat auch schon seine eigene Meinung, ganz klar. Ich habe mit ihm sehr gut sehr guten Draht, sehr engen Draht, kann mit allem, was ich habe, zu ihm kommen und das ist für mich auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Ich glaube, dass das bei den anderen Spielern auch so ist, dass man mit allem, was man hat, zu ihm kommen kann. Natürlich wird er jetzt nicht, wenn jeder eine andere Meinung hat, dann auf jeden Einzelnen nochmal eingehen. Aber wichtig ist
immer... Dann zählt nur die Gensheimer.
Nein, so ist es nicht. Wichtig ist nur, dass man als Spieler immer das Gefühl hat, mit allem, was man hat, auch zum Trainer zu kommen. Mhm. Und ich glaube, das ist bei ihm auf jeden Fall gegeben.
Mhm. Vara, ich habe natürlich euren Podcast auch gehört, den Neuen Löwen-Podcast. Da hast du erzählt, er war jetzt kein entscheidender Faktor, dass du gekommen bist. Du hast ja eh eine sehr spezielle Bindung zu dem Verein. Aber hast du dich mit ihm eigentlich irgendwie auch mal ausgetauscht vor deinem Wechsel oder so? Oder wurde das alles schon vorher bei dir festgezurrt?
Ja, bei mir war es schon früh klar, dass es in die Richtung geht, unabhängig von der Trainersituation. Aber ich habe mich gefreut, dass Christian Trainer wird. Ich habe ihn, glaube ich, ich weiß gar nicht, wann das war, es müsste so 2007, 2008 gewesen sein, im ERF-Pokal mal gegen Guif Eskilstuna gespielt. Und da war er noch Vereinstrainer in Schweden. Und da hat mir die Art und Weise, wie Eskilstuna gespielt hat, schon imponiert. Und auch die Taktiken, die gespielt haben, die haben damals paar Sachen gespielt, die keine andere Mannschaft sonst gespielt hat, mit Direktpässen vom Außen zum zweiten Kreisläufer und sowas, quer übers Feld. Okay. Und es waren schon ein paar Situationen, wo wir uns gedacht haben, wow, was passiert jetzt hier? Es waren enge Spiele, wir haben uns dann im Endeffekt doch durchgesetzt, aber das ist mir auf jeden Fall hängen geblieben und auch die Arbeit, die er jetzt mit der schwedischen Nationalmannschaft hinter sich hat und auch was die schwedischen Jungs erzählt haben, die Kollegen, war alles sehr, sehr positiv von ihm. Und deswegen habe ich mich schon gefreut, dass er auch zu den Löwen kommt.
Tritt natürlich in unglaubliche Fußstapfen. Jakobsen wird für immer der Mann sein, der die Rhein-Neckar-Löwen zum ersten Mal und dann sogar gleich zweimal zum Meister gemacht hat. Glaubst du, das ist schwierig für so einen? Der ist ja noch extrem jung. Der ist, euer Trainer ist jünger als euer Rechtshalber Alexander Pettersson zum Beispiel. Also diese Fußstapfen, ist das hart? Glaubst du, das beschäftigt ihn?
Glaube ich nicht. Jeder weiß, dass wir Nikolai viel zu verdanken haben. Wir haben mit den Löwen über mehrere Jahre hinweg sehr, sehr gute Leistung gezeigt, auch unter Gudmundur Gudmundsson schon zuvor. Mhm. Und hatten da ja ein einschneidendes Erlebnis damals in Gummersbach, als wir wegen Torverhältnis gegen Kiel nicht die Meisterschaft geholt haben. Und ich glaube, dieses Erlebnis hat uns als Team damals auch nochmal so zusammengeschweißt, dass es über kurz oder lang eine Frage der Zeit war, dass der erste Titel kommt. Und dass es unter Nikolai war, gab uns vielleicht nochmal so einen letzten Schub mit Nico als Coach, der erste Titel war unglaublich, war für mich allgemein mein Wechsel bekannt gegeben, dann den Titel geholt und Tschüss gesagt. Ich glaube aber, dass dieses Erlebnis von Gummersbach damals der größte Push war, so ein bisschen wirklich in jedem Spiel Vollgas zu geben. Wenn du wegen zwei Toren am Ende nicht Meister wirst, dann gehst du in jedes Spiel und willst das Spiel so hoch wie möglich gewinnen. Und das hat uns als Team damals so extrem zusammengeschweißt und so nochmal einen Arschtritt verpasst, dass wir das unbedingt endlich schaffen wollen. Mhm. Jetzt ist Nico weg. Er hat eine Ära geprägt, eine sehr erfolgreiche Ära. Und jetzt gilt es, eine neue Ära zu prägen unter Christian. Mhm.
Kannst du das noch irgendwie beschreiben, diese Gefühle damals, als euch die meisten, ich glaube, zwei Tore waren es ja nur am Ende, ne? Was hast du noch irgendwie Erinnerungen daran?
Ja, die gesamten letzten Wochen waren ja extrem. Jeder hat geschaut, mit wie vielen Toren gewinnen die Löwen jetzt heute und am nächsten Tag, okay, wie viel Tore macht jetzt Kiel, wie ist die Differenz? Und dann waren es, glaube ich, plus 7 für uns oder was vor dem letzten Spiel. Und Kiel gewinnt dann mit 15 oder was, oder mit 16 und wir mit 7 in Gummersbach. Und im Spiel habe ich einfach, in Gummersbach habe ich einfach probiert, so fokussiert wie möglich zu sein. Dann schaust du natürlich ab und zu raus. Dann sind da die Vereinsverantwortlichen und machen ein positives Gesicht oder ein negatives Gesicht und dann ging es immer so hin und her und dann
die hatten immer das Ergebnis präsent quasi.
Natürlich, das war ja zeitgleich und dann hieß es, Kiel führt jetzt mit 10, okay, wir müssen jetzt noch Gas geben. Dann hat man so die letzten 5 Minuten gemerkt, es wird eng und ich habe probiert, einfach mich zu fokussieren und zu konzentrieren aufs Spiel, aufs Hier und Jetzt, immer auf den nächsten Ball und am Ende dann die Gewissheit zu haben, dass du die Meisterschaft am letzten Spieltag wegen zwei Toren verpasst hast. So eine Stimmung und so eine Atmosphäre danach in der Kabine habe ich, glaube nie mehr erlebt. Es war einfach nur deprimierend, weil wir so nah dran waren. Ich kann mich noch erinnern, ich glaube, wir hatten dann am Tag danach sogar noch das Abschiedsspiel von Olli Rogic in der SAP-Arena. Ja. Keiner wusste samstagabends, wie wir das Spiel am nächsten Tag spielen sollen. Olli hat auch schon gedacht, es gibt, glaube ich, ein Debakel morgen. Und ich glaube, wir haben uns einfach dann samstagnachts noch einen reingekippt und haben Frustringen gemacht. Und am nächsten Tag war aber für uns der Empfang der Fans in der SAP-Arena zu Hause zum Abschiedsspiel von Olli Rogic so herzerwärmend, dass die Fans unsere Leistung trotzdem so honoriert haben und unseren Kampf so honoriert haben. Und das war dann schon nochmal aufmunternd, ja. Und dann, wie gesagt, 2 Jahre später dann den ersten Titel zu holen, dass wir dann endlich so weit sind und da oben stehen. Ich glaube, wir waren einfach besessen davon, das endlich zu schaffen.
Aber wie schafft man das da nicht? Ich meine, also was kann man auch zugrunde gehen, ne? Also es gibt viele Geschichten, wo Mannschaften eine ganz bittere Niederlage wie ihr kassiert haben und das dieser letzte Kick war, um dann endlich den großen Wurf zu schaffen. Es gibt aber auch welche, das war der Sargnagel dann quasi. Wie habt ihr es geschafft, euch da rauszuziehen? Oder speziell du vor allem?
Ja, wir waren dann einfach endlich so weit und waren dran. Stimmt.
Also dieses wir Gefühl, viele, uns gehört.
Wir hatten ja auch viele Erlebnisse. Ich war, glaube ich, 9 oder 10 Mal beim Final Four und hab nie den Pokal gewinnen können. Und dann haben ja auch schon viele, viele davon gesprochen, ja, die Vize-Löwen oder die schaffen es nie, aber wir haben einfach nicht aufgesteckt und haben als Team weitergekämpft und haben gesagt, wenn wir weiterhin hart arbeiten, dann schaffen wir es irgendwann. Und vielleicht war auch Nikolai derjenige, der uns das eingeimpft hat, dass, was ich vorhin angesprochen habe, dass du eben keine Punkte gegen kleinere Teams liegen lassen darfst und dass es am Ende so viel kosten kann, wenn es dann am Ende um 1-2 Punkte geht, beziehungsweise sogar nur ums Torverhältnis geht. Und da waren wir dann einfach überglücklich, dass es am Ende soweit war und wir die Schale hochhalten konnten und der Bann gebrochen war.
War es für dich sportlich der größte Moment? Oder gab es da noch was das in den Schatten gestellt hat?
Ne, mit der Vorgeschichte war das auf jeden Fall der größte Moment. Und mit meiner persönlichen Geschichte zum Abschied von den Rhein-Neckar Löwen dann die Schale hochzuhalten, war logischerweise das größte Abschiedsgeschenk, das es für mich geben konnte.
Konntest du dann eigentlich total happy und in Frieden gehen oder auch mit Wehmut? Vor allem mit dem Wissen, inzwischen wissen wir es ja, dass es danach den nächsten Titel direkt gab. Den hättest du ja sicher auch gerne noch mitgewonnen.
Ja, das stimmt. Aber in dem Moment war ich einfach nur überglücklich, dass wir es endlich geschafft hatten. Du musst dir vorstellen, wenn du 13 Jahre lang für einen Verein spielst und oftmals knapp vorbeischrammst an einem großen nationalen Titel, ob das jetzt beim Final Four war oder auch in der Bundesliga, dann bist du in dem Moment einfach nur überglücklich und erleichtert, das geschafft zu haben und dich so zu verabschieden.
Kann ich übrigens jedem nur noch mal empfehlen. Gibt's auf YouTube noch so deine Abschiedsrede, deine Abschiedsworte damals von 2016? Das ist mega emotional. Kann ich nur jedem empfehlen, sich das noch mal reinzuziehen, der so ein bisschen da reingezogen werden möchte in das, was du gerade erzählt hast. Schauen wir noch einmal kurz nach vorne. Euer offizielles Saisonziel, ich habe in der Handballwoche noch mal nachgeguckt, da steht einen Titel gewinnen. Welcher wird's denn?
Keine Ahnung. Im Moment ist es noch alles ziemlich weit weg. Wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir unsere Leistung festigen. Ich habe gesagt, oder wir alle haben gesagt, dass wir das Potenzial im Kader haben, um alle Titel mitzuspielen. Ich würde auch mehr als einen nehmen, wenn es am Ende mehr wird. Aber momentan geht es erstmal darum, dass wir unsere Leistung konstant abrufen, dass wir weiterhin uns Tag für Tag verbessern und noch besser die Abläufe reinbekommen, noch mehr blindes Verständnis einfach haben. Da sind wir momentan noch dabei und müssen da auch auf jeden Fall auch noch zulegen, wenn wir diese Ziele erreichen wollen.
Das soll's vom sportlichen Teil, wobei wir ja auch schon viel ins persönlich-private reingerutscht sind, erstmal gewesen sein, geht aber natürlich gleich weiter mit der zweiten Rubrik hier bei Hand aufs Herz. Dann wollen wir noch ein bisschen mehr über den Menschen Uwe Gensheimer erfahren. Uwe, du hast jetzt hier schon eine Menge über die Zeit erzählt, aber ich glaube, viele, die jetzt hier zuhören, haben vielleicht auch einiges noch nicht mitbekommen.
Okay, ich lasse noch ein bisschen was raus.
Diese Zeit, das ist gut. Die Zeit in Paris, schauen wir nochmal auf die letzten 3 Jahre. Erstmal so von der, das ist ja eine Riesenstadt mit 10 Millionen Menschen, glaube ich, die da wohnen. Das ist für ein, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Im Vergleich dazu ist München, wo ich herkomme, ja ein Dorf mit so, keine Ahnung, ein Fünftel der Einwohner. Wie muss man sich das vorstellen? Wie ist das Leben in Paris?
Puh, wo fange ich da an? Zunächst mal war es für uns ja immer klar, dass irgendwann mal mittelfristig eine Rückkehr hier in die Rhein-Neckar-Region bevorsteht. Deswegen war das für uns so, dass wir gesagt haben, wir machen das jetzt mal über einen Zeitabschnitt und lassen uns drauf ein, jetzt mal in der Großstadt zu leben und lassen das auch auf uns zukommen und einprasseln. Gibt natürlich schon die ein oder andere Änderung, wenn man dort lebt. Ein Auto haben wir jetzt nicht mehr so oft benutzt wie hier, weil der Verkehr in so einer Großstadt schon schrecklich ist und man da immer viel Puffer einbauen muss, wenn man mal von A nach B kommt.
Was hast du gemacht?
Die Metro? Dafür geht's eben mit der Metro.
Ja,
da ist man sehr, sehr gut unterwegs, aber unser Sohn war 3 Monate alt, als wir nach Paris gegangen sind. Und das hat es natürlich auch nicht ganz vereinfacht, mit einem Säugling in so eine Metropole zu ziehen. Denn die Metro ist zwar schön und gut, aber mit dem Kinderwagen musst du halt den Kinderwagen die ganze Zeit schleppen über die Treppen und so weiter. Also war da schon das eine oder andere Hindernis, aber so eine Stadt bietet natürlich auch etliche Möglichkeiten. Und wenn mal ein freier Tag da ist, haben wir es auch sehr genossen, einfach mal an der Seine entlang spazieren zu gehen. Oder wir haben unweit vom Bois de Boulogne entfernt gewohnt. Das ist ein großer Wald in Paris. Und da hast du dann eigentlich gar nicht mehr das Gefühl, dass du in so einer 10-Millionen-Metropole bist, sondern da kannst du auch schöne Waldspaziergänge machen. Und da gibt es einen tollen See, an dem wir sonntags oft auch mal in einem Restaurant brunchen waren und so weiter. Und da hat man auch sich innerhalb der Mannschaft getroffen und ist dann mal dort zum Brunchen gegangen. Also war es zwar ein ganz, ganz tolles Gefühl und die Vorzüge auch von so einer Großstadt zu haben, aber es gab auch die ein oder andere Ecke, wo man sich schon mal ein bisschen zurückziehen konnte und ein Stück weit auch Natur genießen konnte, wenn man das in so einer Stadt sagen kann.
Ja, klar, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Spannend zu hören, dass man da solche Momente hat. Wer waren so in der Mannschaft? Ich meine, das ist ja ein Star-Ensemble. Ich glaube, sowas hat es gefühlt noch gar nie gegeben, wer da alles spielt. Mikkel Hansen, Nikola Karabatic. Also da ist ja einer besser als der andere. Wer waren eigentlich so, du hast das vorhin mal erzählt, dass du jetzt auch so versuchst, hier den Neuzugängen ein bisschen zu helfen. Bei wem hat sich mit dir das so entwickelt? Gab es da wen, der dich eher an die Hand genommen, sage ich es jetzt mal so, hat?
Ja, es war schon Nico, der sich auch nach Bekanntgabe meiner Unterschrift schon gemeldet hat. Wenn es irgendwas gibt, greift er mir unter die Arme, kann ich mich ruhig melden, wenn er mir irgendwo helfen kann. Er hat auch witzigerweise ein paar Wochen vor mir, ich glaube 4 Wochen vor mir, seinen Sohn bekommen. Also die waren dann im gleichen Alter und haben auch öfter mal zusammen gespielt. Unsere Frauen haben sich gut verstanden. Also waren da die Wege kurz. Wir haben da öfter mal was zusammen gemacht, auch außerhalb von der Trainingshalle. Ansonsten bin ich mit allen Jungs sehr, sehr gut klargekommen, sehr gut ausgekommen. Klar, am Anfang natürlich die Spieler, die schon in Deutschland waren, wie Titi Omeye, wie Daniel Nassis, mit denen ich mich natürlich auch auf Deutsch unterhalten konnte. Zu Beginn meiner Zeit in Paris war das Mannschaftstraining ja noch auf Deutsch. Unter Nokaseda Russisch.
Ach so.
Das heißt, ich habe ja immer schon vor allen anderen Jungs gewusst, was jetzt die nächste Aufgabe im Training ist oder was jetzt bei der Ansprache vorm Spiel ansteht. Das wurde dann immer nochmal ins Französische übersetzt von Titi oder Daniel. Da ging dann auch die Mannschaftsansprache vorm Spiel immer doppelt so lang. Wir waren dann eine Viertelstunde, 20 Minuten vorm Spiel bei der Ansprache in der Kabine gesessen. Es hat dann immer noch ein bisschen länger gedauert. Aber dahergehend war meine Integration zu Beginn schon vereinfacht für mich persönlich, weil eben das Training auf Deutsch war und die Ansprachen auf Deutsch waren. Ich bin aber ziemlich schnell auch im Französischen, habe im Französischen ziemlich schnell Fuß gefasst. Zwar nach der 11. Klasse mit einer 4 abgewählt Französisch, aber konnte dann bei meinem ersten Live-Spiel, das direkt, glaube ich, 10 Tage nach den Olympischen Spielen war. Ich bin ja erst Ende August nach den Olympischen Spielen nach Paris gekommen und dann hatten wir, glaube ich, den Supercup 10 Tage danach und direkt beim ersten Live-Spiel hieß es: Uwe, du musst hier zum Interview beim Live-Fernsehen. Und da habe ich gedacht, ja gut, die Journalistin fragt mich jetzt irgendwas auf Englisch oder so. Und da hat sie wirklich auf Französisch direkt angefangen. Und ich habe es dann geschafft, 2, 3 Sätze auf Französisch rauszubringen und hatte dann natürlich bei den Franzosen direkt einen fetten Stein im Brett. Ach, cool. Weil die gesagt haben, ja, super Spieler, nimmt sich Zeit für die Fans, weil ich das ja auch aus Deutschland kannte, mit Autogrammen nach dem Spiel und sowas. Und gibt schon Interviews auf Französisch. Also das war auf jeden Fall ein super Einstieg für mich.
Wie ist das denn dort so? Ich meine, da bist du ja, so absurd das klingt, aber einer unter vielen Weltstars. Ist das Gefühl schon noch mal anders jetzt bei Paris, als es vielleicht, keine Ahnung, gut, in Mannheim gibt es jetzt auch wobei, aber so eine Ansammlung gibt es ja eigentlich nirgendwo. Also ist das schon noch mal anders so vom Fanauflauf her, dass da nicht alle auf dich draufgehen?
Ja, also in Paris generell ist man ziemlich anonym. In Paris generell ist man ziemlich anonym in so einer Millionenstadt. Ab und zu gab es mal wirklich eingefleischte Handballfans, die einen dann erkannt haben mal auf der Straße oder ein paar deutsche Touristen, die in Paris unterwegs waren. Aber ansonsten kann man sich da schon ziemlich frei bewegen oder konnte ich mich freier bewegen als hier in meiner Heimat. Und klar, jedes Auswärtsspiel von uns war ausverkauft gab es immer große Fanaufläufe, und zwar immer das Spiel des Jahres. Bei uns, bei den Heimspielen, die waren ganz gut besucht, aber es war eine viel kleinere Halle als jetzt die SAP Arena zum Beispiel.
Die Halle ist ja auch so vorne hinten abgehängt, abgesägt quasi.
Ja, ne? Die Halle war proppenvoll mit 4.000 in der Champions League immer. Mhm. Bei den Topspielen in der Liga, bei einem Durchschnittsspiel waren dann so 3.000 da oder so. Und es war trotzdem gute Stimmung, war glaube ich so ein bisschen back to the roots, wie man es aus den alten Handballhallen kennt. Die Fans waren nah am Feld. Das ist ja auch immer cool für uns Spieler, wenn die Zuschauer wirklich richtig nah am Feld dran sind und so einen halben Meter hinter der Außenlinie dann schon die Fans sitzen.
Ah, echt? Ja. Warum magst du das?
Ja, da kommt einfach noch mehr Druck auf den Kessel. Da ist noch mehr, sind die Fans einfach noch näher dran, als man das jetzt von den großen Multifunktionsarenen kennt, in denen ja auch Konzerte oder bei uns in Mannheim Eishockey ist. Das Eishockeyfeld ist ja noch ein bisschen größer und da sind die Zuschauer schon noch mal 5 Meter vom Feld weg.
Mhm. Also quasi Paris war dann eher so mit St. Leon Roth hier, eurer zweiten Halle, vergleichbar.
Ja, genau, ungefähr. Ja.
Das ist eigentlich krass. Ist da eigentlich Planung, dass die sich mal so einen richtigen Palast da hinstellen, so wie die SAP Arena? Bräuchte so ein Verein doch eigentlich.
Ja, bislang noch nicht. Sie hätten ja auch die Möglichkeit. Es gibt ja auch Paris-Bercy, wo auch das WM-Finale war 2017. Also es gibt ja auch so eine große Halle. Dort ist auch immer das Pokalfinale. Da ist auch dann auch immer die Halle voll mit 15.000 Zuschauern. Aber da haben wir nie unsere Heimspiele ausgetragen.
Mhm. Nochmal ganz kurz zu dem deutschen Training zurück. Finde ich echt spannend. Wie muss ich mir das denn dann vorstellen? So ein, keine Ahnung, Sargosen, Mikkel Hansen, die können ja kein Deutsch. Soweit ich weiß, können die dann so gut Französisch, dass sie das alles verstehen? Oder gibt es dann noch einen, der dann auf Norwegisch-Dänisch weiter übersetzt?
Wie ist das? Ja, zu der Zeit mit Nocker war ja Staffan Olsson noch da. Der Schwede, der es dann auch noch ein bisschen den Skandinaviern näher gebracht hat, wenn es da noch ein paar Sprachbarrieren gab. Also es hat schon immer jeder verstanden, was angesagt wurde.
Spannend. Und der Verein so als Gesamtes, ich glaube viele so in Gesamtdeutschland kennen den ja auch sehr als Fußballverein, wo sie eine Menge Kohle reinpumpen, auch mit Neymar und Mbappé Riesenstars haben. Hast du eigentlich zum Beispiel irgendwie auch mal, bekommt man vom Scheich was mit? Kommt der mal in die Halle und guckt bei euch zu? Ist ja viel Nasser El Khelaifi. Bei den Fußballern ist er ja sehr viel im Stadion.
Ja, er war ab und an schon auch bei uns bei den Heimspielen und kam dann auch in der Kabine und hat abgeklatscht mit uns. Mein erstes Erlebnis mit ihm war, glaube ich, in Katar beim Superglobe. Direkt das erste Turnier auch nach den Olympischen Spielen. Und das war dann nach dem Halbfinale, glaube ich, bin ich so ganz gemütlich zur Kabine geschlendert, im Kabinengang. Und dann sind mir so 3 Scheichs entgegengekommen mit voller Kluft, mit voller Montur. Und ich habe nicht richtig erkannt, wer das ist. Auf einmal haut mir einer auf die Schulter und gratuliert mir zum Spiel und gibt mir die Hand. Und dann war es Nasser. Und dann bin ich erstmal kurz zusammengezuckt, weil ich ihn erst nicht richtig erkannt habe. Aber ja, da gab es schon Begegnungen hier und da. Und einige Fußballspieler sind auch zu uns ab und zu den Spielen gekommen. Thiago Silva, Thomas Meunier, Kylian Mbappé war auch schon öfter da. Und der ein oder andere noch dazu. Wir waren öfter bei den Fußballspielen. Ansonsten,
hat man öfter bei dir auf Instagram gesehen, ne? Du hast öfter mal aus dem Start.
Ich hab nicht weit. Ich hab's direkt am Prinzenpark. Ich hatte direkt gegenüber vom Prinzenpark gewohnt. Und wenn Fußballspiel war, wurde immer die Straße vor unserem Haus abgesperrt, schon morgens um 8.
Ach was, okay.
Da war dann immer Hochsicherheitstrakt, weil gegenüber von meinem Hauseingang war der Eingang von den Gästefans. Also da ging es dann ab und zu schon ab.
So nah hast du da gewohnt, ja, das ist ja krass.
Aber ansonsten, die Fußballer haben in Paris ein bisschen außerhalb von der Stadt gewohnt, also wir sind uns jetzt nicht beim Training über den Weg gelaufen. Die ein oder andere Marketingaktivität gab es gemeinsam, aber ansonsten gab es da nicht viel Kontakt. Außer im letzten Jahr hatte ich einen sehr persönlichen Draht zum deutschen Trainerteam um Thomas Tuchel in Paris. Eine witzige Geschichte, der Videoanalyst Benny Weber ist jetzt verheiratet mit einer Ex-Kommilitonin von mir von der SAH Hochschule in Heidelberg.
Wo du BWL studiert hast.
Genau, und deswegen hatte ich da einen engen Draht auch zum Trainerteam um Thomas.
Hast du die verkuppelt?
Oder? Nee, habe ich nicht.
Nee, das war Zufall. Ja. Okay. Und wie muss ich mir so so einen Scheich vorstellen. Das ist ja schon ein bisschen ein Mensch aus einer anderen Welt. Ne? Milliardenschwer, anderer Kulturkreis, gibt es ganz viele Unterschiede. Wie ist der so, wenn der dann vor einem steht?
Ja, eigentlich ganz normal. Der hat dann kurze Ansprachen gehalten, als es darum geht, die Ziele des Vereins zu erreichen und so weiter. Aber man muss schon sagen, dass er jetzt nicht jede Woche da war, aber zu Topspielen war er dann schon auch in der Halle.
Hat ja auch dabei. Ein bisschen was anderes zu tun.
Ja, glaube ich auch.
Ich glaube, der Terminkalender ist ganz schön voll. Und wie ist das? Ist PSG eigentlich wirklich so reich, wie man immer denkt? Ist da so viel Kohle, wie man immer hört?
Ja, ich muss jetzt mal ein bisschen aufräumen mit den Gerüchten. Natürlich ist es ein Verein, der wirtschaftlich gut haushalten kann oder große Verhältnisse auf großen Verhältnissen lebt.
Das sind jetzt aber zwei verschiedene
Paar. Ja, Moment. Wir haben beispielsweise der große Unterschied für uns Handballer jetzt im Vergleich mit der Bundesliga oder so, wie ich es vorher kannte, war, dass wir in der Champions League unsere Auswärtsspiele mit einem Charterflieger gemacht haben. Sind dann am Tag davor angereist und konnten dann am Tag danach direkt nach dem Spiel, haben um 5 in West Brem gespielt und waren um 24 Uhr wieder zu Hause. Und das ist natürlich schon ein großer Unterschied, wenn du normalerweise dann die Reiseplanung jetzt hier von Rhein-Neckar-Löwen kennst, dann fliegst du am Tag davor hin, spielst Spiel und am Tag danach heim.
Oder auch mal mit dem Zug nach Südfrankreich.
Oder auch mal mit dem Zug, Beispiel. Und bei 7 Vorrundenspielen allein in der Champions League, bist du eine Woche mehr zu Hause.
Ja.
Das ist das eine. Ansonsten, was die wirtschaftlichen Möglichkeiten betrifft, hatten wir ein ziemlich großes Staff um die Mannschaft herum bei PSG, hatten 3 Physiotherapeuten, 2 Athletiktrainer, die immer da waren. Also da wird sich schon optimal um die Spieler gekümmert. Und da sehe ich jetzt noch einen großen Unterschied drumherum, was eben die wirtschaftlichen Möglichkeiten hergibt, was die Mannschaft betrifft. Ansonsten natürlich klar, die Spieler, die du genannt hast, die verdienen auch alle gute Gehälter, logisch, aber ich glaube nicht, dass die Gehälter vergleichsweise in West Brem, Kelce oder Skopje, gut, Skopje jetzt ausgenommen, weil die ein bisschen Probleme hatten, aber bei anderen europäischen Topclubs oder in Barcelona so viel niedriger sind.
Ist so? Also weißt du, tauscht man sich über sowas aus?
Ja, weiß ich. Ja. Also da wird es vielleicht mit steueroptimierten
da sind die Südländer sehr gut.
Da wird es vielleicht steueroptimiert anders umgesetzt, sagen wir es mal so. Aber ich glaube nicht, dass in West Brem oder in Kelce viel weniger gezahlt wird.
Okay. Und wie groß war für dich der Anreiz des Geldes, da hinzugehen?
Das war für mich auch ein Faktor, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber noch ein größerer Faktor war für mich der Anreiz, mal was anderes zu erleben, in so einer Mannschaft gespickt mit Topstars zu spielen. Ich glaube, wenn ich damals meinen Vertrag hier bei den Löwen verlängert hätte, wäre es das gewesen für mich, dann wäre ich mein ganzes Leben lang hier bei den Rhein-Neckar-Löwen gewesen und ich wollte einfach auch nochmal die Erfahrung machen, in einem anderen Team gespielt zu haben und die Gewissheit zu haben, dass ich meine Leistung auch in einem anderen Umfeld zeigen kann. Sonst hieß es vielleicht, ja, der Gensheimer, der war sein Leben lang daheim und der kann das nur da, aber ich wollte mich auch nochmal woanders beweisen, in einem anderen Umfeld und die persönliche Erfahrung machen, einmal als Neuankömmling irgendwo hinzukommen und mich in einem anderen Umfeld durchzusetzen. Und das konnte ich eigentlich ziemlich schnell beweisen.
Ich fand das spannend. Andi Schmid hat hier im Podcast erzählt, ist natürlich vielleicht ein bisschen krummer Vergleich, aber du wirst gleich merken, worauf ich hinaus will. Der hat erzählt, als er Roger Federer mal getroffen hat, war das für ihn irgendwie ein krasser Moment. Da hat er echt so schwitzige Hände, Ehrfurcht irgendwie gehabt. Du spielst ja auf einem Niveau mit diesen ganzen Weltklasse-Spielern. Ging es dir trotzdem ein bisschen so, als du da hingekommen bist und nur das Beste vom Besten da in der Kabine sitzt?
Nö, ich habe mich ja dazugehörig gefühlt.
Schon. Ja, zu Recht auch, ja.
Aber klar ist es so, dass man ich habe ja schon etliche Male gegen die Jungs auch gespielt. Und deswegen war es zum einen so, dass es sich cool angefühlt hat, jetzt mit den Jungs in der Mannschaft zu stehen. Zum anderen war es Ein bisschen für mich nicht ganz so einfach, weil wir 2 Tage vorher gegen die Franzosen im Halbfinale der Olympischen Spiele verloren hatten. Da war ich noch ein bisschen gereizt, als ich angekommen bin. Aber
hast du gleich mal ein bisschen rumgeschenkert oder was hast du gemacht?
Nee, das habe ich nicht. Konnte ich ja nicht. Wir haben ja verloren.
Ja, stimmt.
Aber alles in allem war es schon ein cooles Gefühl, dann mit den Jungs auf der Platte zu stehen und einfach auch mal zu sehen, wie es in der anderen Liga abgeht und wie andere Topstars auf dem Level auch trainieren und wie wir auch als Mannschaft zusammenfinden. Das war eine interessante Aufgabe.
Was mich ehrlich gesagt an deiner Zeit, ich konnte natürlich dich hauptsächlich nur in der Champions League sehen, Ligaspiele kriegt man jetzt nicht so viel mit in Deutschland, aber was mich irgendwie am meisten beeindruckt hat, was ich mir auch nicht ganz erklären kann, ich bin gespannt, ob du es erklären kannst, als Außen ein absoluter Führungsspieler zu sein, das ist ja irgendwie schon was wenigen gelingt. Irgendwie sind das ganz oft die Mittelblockspieler, die Rückraum-Mittelspieler, solche Leute. Wie hast du das geschafft, in diesem unfassbaren Ensemble trotzdem ganz mit vorne wegzumarschieren?
Zum einen hast du recht, natürlich die Mittelleute oder die Innenblockspieler haben ja durch ihre Position auf dem Feld schon, sind sie ganz anders prädestiniert, so eine Rolle einzunehmen, aber zum anderen ist es auch eine Charaktersache, wie man vorangeht und wie man die Spieler mitnimmt. Das ist ja auch nicht immer nur in den Spielen der Fall, sondern es geht ja über vieles hinaus, was um die Mannschaft herum passiert, was im alltäglichen Training abläuft, wie man da sich einbringt, wie man auch mal dazwischen haut, wenn es nicht so gut läuft und wie man dann auch mal einfach ja den Mund aufmacht, um zu sagen, die meisten wissen es zwar, aber viele sind dann eher ruhig, weil es der angenehmere Weg ist und weil es vielleicht auch, wenn man so mit Konflikten aus dem Weg geht, aber wenn man sich verbessern will, wenn man sich steigern will, muss es vielleicht hier und da auch mal unangenehm sein, dass man danach wieder eine Stufe höher geht an der Treppe und dass es danach, nach einem kurzen Konflikt, dass man auch mal drüber nachdenkt und sich vielleicht Gedanken macht, das, was er sagt, stimmt er jetzt? Und ich glaube, so habe ich mir auch ziemlich schnell viel Respekt von meinen Teamkollegen erarbeitet und wurde auch für meine Leistung und für meine Herangehensweise anerkannt und gelobt. Und deswegen geht es auch von anderen Positionen als nur in der Zentrale.
Ja, also ist mehr eine Charakterfrage als eine Positionsfrage, so wie ich dich jetzt verstehe, um es zu verkürzen. Gibt es, oder vor allem Leute, wen wirst du am meisten vermissen? Kannst du das benennen, den du jetzt halt nicht mehr so oft siehst, wie weil er nicht mehr in der gleichen Stadt lebt und trainiert?
Oh, da gibt's viele. Mit Sander Sargosen war ich jetzt die letzten 2 Jahre auf dem Zimmer zusammen. Mhm. Sowas schweißt natürlich schon zusammen. Ansonsten viele von den Jungs. Ich habe jetzt am Ende, als die Wohnung schon ausgeräumt war, noch eine Woche bei Nedim Remili gewohnt. Mhm. Wurde von ihm aufgenommen. Ansonsten, klar, die ganzen Jungs, mit denen du sonst auf dem Feld stehst und 3 Jahre lang jeden Tag ganz, ganz viele Erlebnisse geteilt hast und Emotionen geteilt hast, die dann nicht mehr von heute auf morgen nicht mehr zu sehen, ist nicht einfach, ist eigentlich alltäglich, aber für mich war es nie alltäglich in meiner Karriere bislang. Und es war jetzt mal.
Weil du ja auch so eine Vereinstreue hast, ne?
Genau. Und deswegen war auch der Abschied jetzt bei PSG ein Stück weit emotionaler, als ich es ehrlich gesagt gedacht habe. Also die letzte Woche war schon so, dass wir erst vom letzten Rundenspiel, vom letzten Heimspiel, dann nochmal so eine interne Abschiedsfeier hatten und da ist es mir schon ein bisschen näher gegangen, als ich gedacht habe. Es sind natürlich die Mitspieler, aber es sind auch viele Leute drumherum, die sich ganz viel für mich und um uns als Familie gekümmert haben, als wir in Paris angekommen sind. Mädels von der Geschäftsstelle, die mit uns auf Wohnungssuche gegangen sind. Die teilweise sogar dann auch mal unseren Sohn gebabysittet haben und solche cool, Dinge. Okay. Also da war schon enger Draht. Die Physiotherapeuten, der Mannschaftsarzt hat mir nochmal eine ganz lange E-Mail geschrieben und der Athletiktrainer, dass es sehr, sehr schade ist, so einen Spieler zu verlieren, aber auch noch schlimmer eigentlich, so einen Menschen zu verlieren. Mhm. Und das zeigt mir auch, dass ich mit meiner Art und meiner Herangehensweise sehr, sehr gut angekommen bin und da schon auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen habe.
Ist cool zu hören. Kann man sich sehr gut vorstellen. Ah ja, was ich mir nicht vorstelle, du schläfst halt echt bei Remili in der Wohnung. So zwei Handball-Superstars, zusammen auf der Couch ist jetzt wahrscheinlich übertrieben, aber wie muss ich mir das vorstellen?
Er hatte zum Glück ein Gästezimmer für mich.
Ah, okay, gut, dann ist das unproblematischer. Und Sander Sargosen, den hättest du ja fast gleich mitgebracht, war zu lesen, nach Mannheim.
Ja, wir haben uns auf jeden Fall ausgetauscht und hätte sich auch gut vorstellen können, aber ich glaube, der THW hatte dann noch ein paar bessere Argumente als die Löwen.
Ging es da um die Kohle?
Zum anderen. Zum einen und zum anderen, ja.
Aber was war das andere noch, worum es ging?
Ja, ich glaube, dass seine private Situation auch ein Stück weit mit reingespielt hat. Seine Freundin spielt jetzt, glaube ich, in Dänemark. Aber er konnte sich auf jeden Fall vorstellen, auch für die Löwen zu spielen.
Was mich noch interessieren würde, abschließend zu Paris, wie war es eigentlich, dein Kind wird das irgendwo im Unterbewusstsein haben, aber kann es ja wahrscheinlich noch nicht klar artikulieren, aber wie war es denn für deine Frau? Warum du nach Paris gegangen bist, ist ja sehr klar. Sie musste ja auch ihre Heimat verlassen und ihre Freunde verlassen und so und war dann ja sicher auch oft mit dem Kind vielleicht alleine unterwegs in der Stadt und so.
Ja, ich glaube, man kann sich das sehr, sehr gut vorstellen, dass es nicht immer ganz einfach war. Mhm. Ich glaube, das ist allgemein schon für jede Frau, die vorher 100% gearbeitet hat, nicht ganz einfach auf einmal Mutter zu sein. Unabhängig davon, dass man natürlich das Kind über alles liebt, aber ab und an wünscht man sich da auch schon nochmal ein paar andere Herausforderungen für den Kopf mit der Zeit. Ja. Und es war nicht immer so, ohne dann auf einmal aus dem sozialen Umfeld weg zu sein und vielleicht die ein oder andere Freundin, die dann zeitgleich auch schwanger war oder auch Mutter geworden ist, jetzt könnte ich hier mit der da mal einen Kaffee trinken gehen und hier mit den Kids zusammen spielen, aber das war dann nicht mehr ganz so einfach. Natürlich hatten wir auch ab und an mal Besuch. Mannheim-Paris sind ja 3:15 im Zug. Das ging schon, aber es ist jetzt auch zu viel, mal schnell für einen Tag zu kommen. Also war das dann eher mal am Wochenende, wenn wir Besuch hatten. Also es war schon okay, aber es war auch nicht immer ganz einfach.
War sie froh, dass auch klar war, das hast du ja vorhin schon gesagt, es geht aber auch wieder zurück dann nach ein paar Jahren in Paris?
Ja, nicht nur sie. Ich hatte für mich auch diese Erfahrung gemacht und es war eine gute Erfahrung, aber ich habe es vorhin schon angedeutet, ich bin auch froh, wieder zurück zu sein und hier zu sein. Und Familie und Freunde haben wir dann doch schon sehr vermisst und die waren froh und wir waren, glaube ich, dann auch gemeinsam froh, dass es wieder zurückging.
Hast du lange gehadert, ob du nicht vielleicht doch nochmal, so weit ich es mitbekommen habe, hättest du ja auch bei PSG verlängern können. Hätten sie, glaube ich, auch ganz gerne gehabt.
Ja, das Interesse war schon groß. Dann haben wir aber auch die Gespräche mit den Löwen aufgenommen und als dann klar war, dass die Löwen es auch wollen, ging es dann nur noch darum, wie wir das realisieren. Und das hat dann noch ein bisschen gedauert. Aber es gab sicher auch Überlegungen, noch weiter in Paris zu bleiben. Aber wie gesagt, am Ende waren wir alle froh, dass wir es hinbekommen haben.
Und es gab ja noch eine ganz andere Option, habe ich gehört.
Schieß los.
Ich habe geblüfft. Gab es keine? Hat sich's nur zwischen den beiden entschieden oder hätte es nochmal eine ganz andere Option gegeben?
Doch, Optionen gab es schon, aber ich weiß nicht, ob ich denen so viel Gedankenspielraum in meinem Kopf gegeben habe.
Das weißt du nicht. Wer soll es denn sonst wissen?
Doch, ich weiß, ich glaube, ich habe denen nicht so viel.
Ich habe nicht so
lange darüber nachgedacht, andere Optionen wahrzunehmen.
Und wo wäre das so gewesen von der Region her?
Überall und nirgends.
In Deutschland gab es da auch mal was.
In Deutschland gab es auch Optionen, aber die habe ich nicht wirklich, so wie ich es gesagt habe, da habe ich nicht lange drüber nachgedacht.
Ja. Alles klar. Jetzt bist du hier zurück. Was ist so, Familie, hast du schon angerissen, das ist natürlich toll, die wieder um sich zu haben, sicher auch viele Freunde, die alten Kollegen, die Mannschaft ist ja noch im Kern, in vielen Teilen noch zusammen. Sonst gibt's so vom Leben her was, wo du gesagt hättest, ey, das habe ich echt vermisst hier so im Rhein-Neckar-Raum, was es in Paris nicht gab?
Ja, ich habe schon mehrfach angesprochen, dass In Paris mussten wir immer sehr, sehr viel planen und wenn wir mal was unternehmen, dann musste man immer einen Babysitter organisieren und wenn das dann mal kurzfristig nicht hingehauen habt, dann war es halt schwierig. Ich bin auch keiner, ehrlich gesagt, der immer so viel im Voraus wochenlang plant. Da bin ich eher ein spontanerer Typ. Mhm. Ich glaube, das kommt auch ein Stück weit aus dem Sport, weil wir ja immer im Zwei-Drei-Tages-Rhythmus denken und immer ans nächste Spiel denken und dann noch nicht so weit, ich weiß jetzt noch gar nicht, was nächsten Samstag ist. Also ja, das ist halt ein Stück weit auch beruflich bedingt bei uns, dass wir da auch so das eingeimpft bekommen, immer ans nächste Spiel zu denken und sich immer auf den nächsten Gegner zu fokussieren.
Sagt ihr auch gerne in Interviews.
Ja, es ist ja, es ist ein Stück weit so. Und leider, muss man sagen, leider nehme ich das auch ein bisschen ins Privatleben mit und probiere dann gar nicht jetzt drüber nachzudenken, wann wir, was wir jetzt nächste Woche auch in der Freizeit machen. Da kriege ich schon ab und zu einen Anschiss zu Hause, dass die Planungen mit mir immer so schwierig sind und dass ich nie frühzeitig Bescheid gebe, wenn ich mal irgendwie eine private Sache habe und irgendwas ausgemacht habe und es dann zu Hause nicht so zeitnah weitergebe, wie das eigentlich gewünscht ist für die private Planung. Und das ist jetzt für uns hier natürlich schon viel einfacher, wenn wir wieder zu Hause in unserer Heimat sind.
Jetzt ist mir das Wort entfallen. Verdammt. Christopher Mons hat es mir extra noch gesagt. Was ist nochmal dein Spitzname hier? Schlawiner? Bin ich richtig?
Lauser.
Lauser, verdammt. Jetzt habe ich es. Das passt ja auch irgendwie so ein bisschen da rein, oder?
Ja, ich glaube, es kommt von meiner Anfangszeit, dass ich so ein Lausbub war und immer kleine Streiche gespielt habe, als ich hier angefangen habe.
Erzähl mal, wer musste so leiden und was hast du gemacht?
Oh Gott, ja, da müsst ihr den Christopher Mons fragen. Nee, ja, es gab schon öfter mal Situationen, da habe ich halt dann mal beim Mannschaftsessen im Hotel, beim Buffet, die Vanillesoße vom Nachtisch zum Salat gestellt und die Salatsoße zum Schokopudding. Ich glaube, bei der Nationalmannschaft musste auch mal der Heiner Brand drunter leiden und hat sich dann, glaube ich, Salatsoße auf seinen Apfelstrudel gekippt. Und das gab's mal kurz einen Anschiss. Aber ja, das waren so ein paar Situationen.
Das hast du dir in jungen Jahren bei der Legende Heiner Brand schon getraut.
Ich habe es ja nicht bei Heiner gemacht, ich habe es am Buffet gestellt. Wenn er es sich nimmt, ist es ja nicht mein Fehler. Ja,
absolut. Nein, da kann man dir keinen Vorwurf machen. Oh, herrlich. Was planst du so? Was planst du so für die Saison?
Und bis jetzt habe ich mir noch wenig Gedanken gemacht.
Oder bist du inzwischen zugereift?
Ja, inzwischen bin ich ja auch Kapitän und dann muss man ja auch gutes Vorbild vorangehen.
Das finde ich schon. Muss ich Heiner direkt mal danach fragen beim nächsten Mal.
Ich weiß gar nicht, ob er bis heute weiß, dass ich es war. Deswegen.
Ach so. Oh, das spricht für eine intakte Mannschaft, dass sich keiner verpfiffen hat. Ja. Oder hattest du da so Partners in Crime? Wusstest du noch jemand Bescheid?
Ja, ich glaube, es haben schon ein paar gesehen und dann hat auch jeder rübergeschaut an den Tisch und wusste, dass einer von der Salatsoße genommen hat und dann war natürlich das Gelächter groß, als er den Löffel hat fallen lassen und was.
Oh Gott, das ist echt Gold wert. Und dann hat er zurückgestellt, sich ein neues
Gold. Ja, ich glaube, einmal kam es auch nicht so gut an, weil es nach einem verlorenen EM-Spiel war. Dann war er, glaube ich, ein bisschen sauer.
Oh Gott, ey, du hast es ja echt krachen lassen. Weil du ja so ein bisschen das Bindeglied bist, was früher mal die junge Generation war, jetzt die ältere. Das fand ich sehr interessant, was Pommes in der letzten Ausgabe erzählt hat. Weiß nicht, ob du es auch gehört hast.
Ja, ich habe es gehört.
So die Hierarchiefrage.
Ich weiß auch nicht, ob Pommes war ja auch Kapitän, als ich in der Nationalmannschaft war. Und da war ich, glaube ich, noch bei Jung. Also ich habe ihn nie gefoult und habe da nichts gesagt. Da kann er mich nicht mit gemeint haben beim Fußball.
Wer war das dann? Marcel Grötzky.
Vielleicht, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ab und an hat er damit schon recht. Es ist aber meiner Meinung nach so ein bisschen... ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite erwartet man von den jungen Spielern, dass sie in jungen Jahren oder dass sie direkt Verantwortung übernehmen sollen. Auf der anderen Seite soll man sie immer runterbuttern. Deswegen weiß ich nicht genau, in welche Richtung gut ist. Manchmal, ich vermisse das manchmal auch. Ich wurde als junger Spieler auch beim Fußball in die Bande gecheckt und es gab nie Foul. Okay. In meinen ersten Trainings.
Von Olli Rogisch. Oder wer war's?
Ja, mehrere. Selbst hier, als ich in der Regionalliga-Mannschaft angefangen habe, war das noch so. Ja. Das war zu meiner Jugendzeit oder zu meiner Anfangszeit auch noch normal, dass man da als junger Spieler natürlich immer noch ein bisschen mehr einstecken musste. Auch von den Trainern, logischerweise. Mhm. Mich hat das geprägt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hab's geschafft, das nie zu persönlich zu nehmen.
Mhm. Ja, das glaube ich richtig.
Und dann trotzdem daran zu wachsen. Aber manchmal wird es von jüngeren Spielern schon auch falsch aufgenommen. Man probiert ja den Jungs nur was weiterzugeben, probiert sie ein bisschen abzuhärten, mhm, und sie auch bisschen ja an den Männersport heranzuziehen, will ich mal sagen, weil es da natürlich schon Unterschiede gibt und da natürlich schon ein bisschen anders zur Sache geht, wenn man dann am Anfang erst im Herrenbereich Fuß fasst. Und deswegen hat es mir nie geschadet, aber so wie ich es eben gesagt habe, wenn man dann auf die Jungen immer nur draufhaut, wie soll man dann erwarten, dass sie in schwierigen Situationen Verantwortung übernehmen und dann ihren Mann stehen in entscheidenden Situationen.
Wie kommt das eigentlich bei dir, also als einer unserer, ich weiß gar nicht, es wird immer gesagt, so Kretschmer, ich glaube Andi Wolf nehmen noch viele mit rein und du, das sind so die bekanntesten deutschen Handballer. Hast du eigentlich auch das Gefühl, dir wird so, also dein Stellenwert irgendwie so, dass du so ein Star bist? Ist das, merkst du das an irgendwelchen Situationen, wie Leute oder auch andere Handballer auf dich reagieren?
Ja, schon. Ich glaube, es war für mich jetzt auch nochmal in diesem Jahr sehr, sehr besonders, das zu sehen, weil wir ja mit der WM im Januar eine riesige Reichweite hatten und dann glaube ich schon nochmal auch als Persönlichkeiten, als Einzelsportler auch nochmal bekannter geworden sind. Ja. Aber für mich war das so, ich habe die WM gespielt und war dann wieder in Frankreich. Mhm. Und dann war ich ab und an mal hier irgendwo auf dem Straßenfest und konnte dann nicht mehr normal durchlaufen.
Ja.
Und jetzt natürlich auch mit meiner Rückkehr werde ich jetzt schon, habe ich schon das Gefühl, dass ich öfter erkannt werde als zuvor. Und
nervig schon oder ist das alles noch im Rahmen, wo du sagst?
Die meisten Leute haben da schon genügend Respekt und wissen damit umzugehen. Ab und an ist es mal nicht so schön, wenn man dann gemütlich beim Abendessen sitzt und dann von der Seite angequatscht wird und die Leute das dann nicht respektieren. Das ist nicht immer schön, aber zu 90% ist der Umgang da schon sehr respektvoll.
Aber diese Heim-WM oder geteilte Heim-WM mit Dänemark, das war schon, hat es nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben.
Habe ich das Gefühl, ja.
Ja. Was ist bei dir so, merkst du ja sicher auch an Social-Media-Zahlen und so sonst noch, was ist sonst hängen geblieben von diesem Turnier?
In meinem Kopf ganz, ganz viel. Mhm. Das war für mich das ein Riesenereignis. Eine WM im eigenen Land spielen zu dürfen. Die Atmosphäre in den Hallen war unglaublich und ich bin froh, dass ich das jetzt in einem höheren Alter miterleben durfte, weil ich jetzt viel, viel besser einschätzen kann, was das für einen Stellenwert hat. Und wenn ich sowas mit Anfang 20 miterlebt hätte, hätte ich ja gedacht, das wäre normal.
Ja,
jetzt mit Anfang 30 kann ich das einschätzen, was das für ein Privileg ist, dass man so ein Event mit so einer Unterstützung im eigenen Land spielen durfte.
Ist 2024 schon ein bisschen in deinem Kopf?
Noch nicht.
Ist noch zu weit weg.
Ist noch zu weit weg. Aber ja, vielleicht schauen wir mal, ob die Jüngeren bis dahin besser sind oder nicht.
es kommen ein paar nach, muss man sagen.
Ja, ich hoffe, ich habe dazu beigetragen.
Ja, ich glaube, die Position erfreut sich großer Beliebtheit. Das kann ich mir echt gut vorstellen. Wie zufrieden warst du eigentlich mit deiner Leistung bei der WM?
Es geht immer noch besser. Man kann immer noch besser spielen. Alles in allem war ich schon zufrieden, aber man misst sich ja immer an der eigenen Quote auch ein Stück weit. Die war schon gut. Aber zum Beispiel das Spiel gegen Kroatien habe ich, glaube ich, mein schlechtestes Spiel gemacht. Drei, vier von außen verballert, zum Glück den entscheidenden reingemacht am Ende in den letzten 10 Sekunden, aber da habe ich gedacht, Mist, jetzt in dem entscheidenden Spiel, jetzt hast du keine Ahnung, was ich da hatte, ich weiß nicht mehr, 4 von 7 oder 4 von 8,
da war ich selber in der Halle und hatte auch schon ein paar Intus. Das erinnere ich mich am wenigsten.
Aber alles in allem war ich da schon zufrieden, ja. Auch nicht nur die Art und Weise, auch nicht nur das Spielen, sondern auch, glaube ich, wir waren ja alle so geil drauf und so emotionsgeladen. Ich war einfach stolz auf uns als Team, wie wir uns präsentiert haben und wie wir auch das Publikum mitgenommen haben, mhm, wie wir es auch geschafft haben, dass der Funke überspringt von uns auf dem Feld mit unserer Herangehensweise, mit unserer Aggressivität, mit unserem Spiel, mit unserem Zug zum Tor. Haben wir, glaube ich, auch die Zuschauer gut mitnehmen können. Am Ende leider zwei Niederlagen, aber wir werden weitermachen und hoffen, dass wir die nächsten Jahre auch wieder vertreten sind im Halbfinale zumindest. Und wenn man Konstanz schafft, ins Halbfinale zu kommen, dann springt irgendwann auch mehr wieder raus.
Ist das für dich eigentlich, dass du diesen EM-Titel 2016, der irgendwie, ehrlich gesagt, aus dem Nichts kam, so gefühlt, dass du den nicht miterlebt hast? Ist das was irgendwie noch an dir nagt, was nervt oder so? Also du konntest ja nichts dafür, verletzungsbedingt, ne? Aber
Nö, klar wäre ich da gern dabei gewesen, ist ja logisch. Wenn man jahrelang Teil der Nationalmannschaft ist und auch Kapitän des Teams ist und auch viele Turniere hatte, in denen es nicht optimal lief und in denen wegen verschiedenen Faktoren wir nicht so erfolgreich waren und dann auch natürlich ein Stück weit kritisiert wurde als Mannschaft und auch als Einzelspieler, dann wäre man bei so einem Erfolg natürlich gern dabei gewesen, aber ich weiß trotzdem, es einzuschätzen, dass der Titel so enorm wichtig war für unseren Sport und fürs Ansehen unseres Sports. Und ich habe mich ja einfach auch mega gefreut für die Jungs, die dabei waren und die den Erfolg feiern konnten und durften.
Ja. Die EM zwei Jahre danach als Titelverteidiger war ja irgendwie auch eine prägende. Die erste mit Christian Prokop. Der hat es auch, finde ich, also mich hat das sehr beeindruckt, wie er das nochmal erzählt hat hier bei Hand aufs Herz, so wie das ihn, war ja sehr harte EM für ihn, wie er auch danach ja hart angezählt wurde, hart angegangen wurde. Und es gab ja auch bei euch, auch das hat er ein bisschen erzählt, dass es schon ein bisschen was auszuräumen gab, so zwischen euch. Wie schaust du zurück auf das, was damals war mit dem Bundestrainer und wie es jetzt ist?
Ich glaube, wir haben das überragend umgesetzt im Nachgang. Christian war bei mir in Paris, hat mich in Paris besucht. Wir waren, glaube ich, 5 Stunden beim Abendessen zusammengesessen, mhm, und haben wirklich Tacheles geredet und alles auf den Tisch gehauen, was in jeglicher Richtung von allen Seiten nicht so gut lief, wie wir uns das vorgestellt haben. Was ich persönlich falsch gemacht habe, was ich bei ihm gesehen habe, welche Fehler er gemacht hat und wir sind danach rausgegangen und ich hatte ein echt super Gefühl nach dem Gespräch, weil wir wirklich unter 4 Augen, ich habe mir natürlich auch vorher Meinung aus der Mannschaft eingeholt und habe mit den Spielern gesprochen, wie sie das sehen und was bei jedem so ein bisschen im Argen lag. Beim Turnier, wir waren ja alle unzufrieden mit unserer eigenen Leistung. Normalerweise wirst du nicht so ein guter Sportler, wenn du zuerst bei allem mit dem Finger auf den anderen zeigst, bei allem, wenn es nicht gut läuft, sondern jeder hat auch an seine eigene Nase gepackt und hat sich Gedanken gemacht, was er hätte besser machen können. Und so war es bei Christian auch der Fall. Und wir haben dann darüber offen gesprochen und glaube ich, Christian hat sich da extrem reflektiert gezeigt und hat danach auch einen riesigen Aufwand betrieben, was die Kommunikation betrifft, und ist dazu allen Bundesligisten hingefahren und hat extrem die Kommunikation mit den Vereinstrainern gesucht und mit den Nationalspielern. Auch jetzt im Nachgang an die Heim-WM macht er das weiter so, war jetzt gerade vergangenes Wochenende hier in Kronau, hat uns besucht, uns Nationalspieler, die wir hier haben, und hat nochmal so eine detaillierte Analyse aufgezeigt, wo wir alle noch Steigerungspotenzial haben, was wir noch verbessern können. Und das macht er schon sehr, sehr gewissenhaft. Und ich glaube, wir sind da nach wie vor auf einem guten Weg und müssen das Ganze jetzt natürlich ohne den großen Push und ohne die große Unterstützung im eigenen Land neu beweisen im Januar. Aber was uns als Team betrifft, denke ich, dass wir da nach wie vor auf einem sehr guten Weg sind, auch mit Christian Prokop als Nationaltrainer.
In Norwegen, Wien und dann hoffentlich auch in Stockholm, ne? Das ist so der Reiseplan, wenn es ganz weit gehen soll. Ja. Was hat er denn bei dir noch für Steigerungspotenzial erkannt? Da bin ich jetzt aber gespannt.
Ja, ich bin ja jetzt noch nie irgendwie als großes Sprungwunder bekannt gewesen, aber im athletischen Bereich gibt es natürlich immer noch Steigerungspotenzial. Es ist nie verkehrt, wenn man als Außenspieler noch schneller rennen kann und höher springen kann und ansonsten noch so die ein oder andere mutigere Situation, vielleicht was den Ballklau betrifft und was das Stellungsspiel vielleicht im das Entscheidungsverhalten im 2 gegen 1, wenn mal die Mittelabwehr ausgespielt ist, betrifft und Stürmerfoul provozieren oder eben den Pass auf den Außen zuzumachen. Aber ich glaube, da habe ich mich in den letzten Jahren auch noch gesteigert.
Defensiv ist ja echt ein Guru, ne? Das merkt man in Leipzig jetzt noch, wie viel er sich damit beschäftigt, was man in der Abwehr so alles machen kann.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ja auch ganz normal als Trainer, dass man sich da Gedanken macht, wie man noch einen Vorteil gegenüber dem Gegner rausarbeiten kann.
Wie banal du das hast.
Ja, ich meine, das gehört halt dazu. Ich sag zu dir ja auch nicht, du machst es super, wie du das Mikro bedienen kannst.
Mach ich ja auch nicht super. Du hast einfach keinen Grund dazu. Ich weiß, das ist natürlich höchst sensibel, aber kannst du so ein bisschen umreißen? Das ist natürlich alles sehr vertrauensvoll, aber was waren zum Beispiel Dinge, die du Christian Prokop gesagt hast oder die er dir gesagt hat, also dieses mehrstündige Gespräch da? Über was hat man da so geredet?
Oh, da ist ins Detail zu gehen, das weiß ich nicht, ob der Christian da so erfreut wäre, wenn ich da alles auspacken würde, aber im Großen und Ganzen wurden einige Probleme, die wir damals hatten, ja auch schon angesprochen. Für Christian war es, glaube ich, erstmal eine Umstellung natürlich, was ja auch ganz normal ist, vom Vereinstrainer zum Nationaltrainer hin. Die Lehrgangstage sind überschaubar, die wir mit der Nationalmannschaft haben, ist natürlich schwer zu vergleichen mit einer tagtäglichen Arbeit im Vereinsleben und da dann vielleicht über sehr, sehr kurzfristig ein anderes Abwehrsystem reinzubringen, was jetzt vielleicht auch nicht jedem Einzelnen, was jetzt nicht maßgeschneidert ist für jeden Nationalspieler, den wir damals zu dem Zeitpunkt hatten, war, glaube ich, nicht einfach oder war einfach schlicht und ergreifend zu dem Zeitpunkt fast unmöglich, das innerhalb von so kurzer Zeit reinzubringen. Es gab da vielleicht das ein oder andere Problem in der Kommunikation, dass wir da zu wenig offen drüber gesprochen haben, auch als Spieler unsere Meinung da zu wenig kundgetan haben, dass das nicht ganz unseren Wünschen entspricht oder dass wir das in der kurzen Zeit nicht realisieren können. Und dann gab es ein paar Kleinigkeiten, was die Kommunikation mit einzelnen Spielern noch betrifft, auch die Rollenverteilung in so einer Nationalmannschaft. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, es ist immer sehr, sehr wichtig, dass jeder Spieler seine Rolle kennt und wenn er selbst sich vielleicht mehr erhofft, dann aber trotzdem damit konform geht, wenn man das vorher dem Spieler mitgeteilt hat. Und das waren jetzt so ein paar Kleinigkeiten, näher möchte ich da gar nicht aus dem Nähkästchen.
Nee, aber ich finde, das hast du jetzt auch schon super umrissen. Das ist halt quasi, wie gesagt, ich weiß, dass das total sensibel ist, aber ich finde, jetzt haben wir eine Idee, über was ihr da geredet habt. Es gab ja dann diese Entscheidung, wo viele damit gerechnet haben, dass das Kapitel Prokop beendet ist. Und es wurde dann aber für ihn entschieden, diese Präsidiumsentscheidung, hat er auch gesagt, hat er sich sehr drüber gefreut. Sind die Entscheider eigentlich auch mal zum Beispiel auf dich als Kapitän zugegangen und haben gesagt, Uwe, wie siehst du es denn? Wie sollen wir entscheiden? Gibt es da so einen Austausch zwischen der Chefetage und den Spielern?
Ja, mit mir auf jeden Fall gab es den Austausch schon. Ich habe es vorhin angesprochen, ich habe damals auch nach dem Turnier mit allen Spielern eigentlich gesprochen und kommuniziert und wir haben uns da ausgetauscht und ich habe das dann auch gebündelt dann an Pop und an Axel Kromer auch dann weitergegeben.
Okay. Aber ich schätze mal dann auch ein Votum, was auch dazu beigetragen hat, dass er bleiben konnte.
Ja, es war nicht ein Votum, es war einfach, einfach ein Meinungsaustausch.
Ja, so. Ja, alles klar. Nee, wenn wir vielleicht noch ganz kurz auf die nächste vorausschauen, haben es schon mal kurz angerissen, diese Dreier-WM in Norwegen, Österreich und in Schweden. Habt ihr da schon sowas? Also was ist die Zielsetzung? Halbfinale habe ich schon rausgehört. Ist das was, was ihr euch offiziell auf die Fahnen schreibt?
Ja, wenn du bei der letzten WM im Halbfinale warst, dann willst du das wieder erreichen. Im Optimalfall natürlich noch eine Stufe höher gehen und vielleicht eine Medaille gewinnen. Aber uns ist schon bewusst, dass das alles sehr, sehr eng zugeht. Und wir wissen, oder wir haben es jetzt auch gesehen, wir haben es alle gesehen, du gewinnst gegen Kroatien mit einem Tor und die werden dann am Ende, glaube ich, Siebter oder Sechster. Die Spanier, ja, ebenfalls eine Top-Nation, die letztes Jahr noch Europameister war, ist dann auf einmal auch irgendwas bei diesen Plätzen eingelaufen, mhm, am Ende. Also das sind ja alles Nationen, das sind ja alles 50-50-Spiele eigentlich, in denen es Kleinigkeiten ausmacht, wer dann am Ende gewinnt. Und wir hatten da logischerweise den Heimvorteil auf unserer Seite bei diesem Turnier und haben es geschafft, diese Mannschaften zu schlagen. Aber es sind für mich alles Aspiranten auch auf den Halbfinaleinzug. Und da waren ja noch zwei Teams vor uns mit Dänemark und Norwegen, die, glaube ich, im Januar einfach noch ein Stück vor uns standen. Auch leistungsgerecht muss man das anerkennen, wenn so ein Gegner dann besser ist. Und gegen Frankreich war es natürlich sehr eng. Also wird es wieder ein sehr, sehr schweres Unterfangen. Aber wir werden alles dafür tun, wieder so weit zu kommen.
Bei den Dänen, ehrlich gesagt, vielleicht hat das auch was mit dem Heimturnier zu tun. Wir haben ja auch das Finale dann in Herning in ihrer Halle gespielt, aber da weiß ich ja gar nicht, wo ich, also allein wenn ich mich in der Bundesliga umgucke, wer da nicht Nationalmannschaft spielt und wie gut die sind. Und wenn ich dann dran denke, wen die alles haben, ich weiß auch nicht, wie die das machen, aber die Dänen wirken mir irgendwie ein bisschen unbesiegbar. Oder bin ich da zu pessimistisch?
Nee, die kann man schon mal schlagen. Aber so wie du es jetzt sagst, für Dänemark gab es jetzt wirklich im Januar entweder Gold oder nix. Ich glaube, da wäre jeder in Dänemark riesig enttäuscht gewesen, wenn sie das Turnier nicht gewonnen hätten. Und sie haben es auch mit Bravour gemeistert, muss man zugeben, muss man honorieren.
Start-Zielsieg, ne?
So ist es.
Durchgerauscht.
Aber es kommen wieder andere Turniere und wir werden bestimmt nicht sagen, wenn wir gegen Dänemark spielen, ja gut, die sind unbesiegbar.
Nee, das würde nur ich tun. Deswegen spiele ich auch nicht mit, sondern rede nur. Machen wir den Sprung zurück in die Liquimoli HBL, wie sie ja jetzt heißt. Ich muss mich immer noch dran gewöhnen, aber es läuft. Ich glaube, ich habe den Fehler noch keinmal gemacht. Ich hoffe auch heute nicht, sondern auf Zahlen. Hast du eigentlich HBL viel verfolgen können in Paris? Ich weiß gar nicht, gibt es da einen Fernsehsender, der das zeigt? Oder guckst du dann Sky? Oder?
Ja, ich habe es dann schon über Sky geschaut.
Ja.
Also zu meiner Anfangszeit kam es noch auf Bein Sports, aber als Sky dann die Rechte hatte, kam es dann nur noch auf Sky.
Und wie gefällt's dir?
Sehr gut. Es ist schon, was die Qualität und was es drumherum betrifft, für uns nochmal ein Meilensprung natürlich für den Handball und für jeden Handballfan, glaube ich, das Beste, was passieren konnte, dass so breitflächig auch über die HBL, über die Bundesliga berichtet wird. Und es kommt ja auch keiner zu kurz. Es werden alle Spiele gezeigt. Früher hieß es immer, ja, es kommen ja nur die Top-Spiele und jetzt kommen wirklich alle Teams. Also da sind wir schon, können wir schon glücklich mit sein. Natürlich ist es leider auf Pay-TV, aber jeder, der von dieser Sportart begeistert ist, sollte sich das zulegen.
Ja. Da sagst du was Wahres. Mensch, siehst du, so gut hätte ich nie Werbung machen können. Wunderbar. Wen guckst du dann so als erstes? Hast du schon am meisten die Löwen geguckt oder kriegst du dann auch gerne mal, weiß nicht, Kiel, Flensburg oder vielleicht noch ganz wen anders?
Ja, wenn ich Zeit hatte, habe ich alles geschaut, was kam. Ich ziehe mir das schon alles rein.
Echt? Okay, dann guckst du durch.
Ja, außer wenn es dann mal von zu Hause Druck gibt und jetzt reicht es mal wieder, jetzt machen wir mal was gemeinsam als Familie.
Okay. Und so dein Blick auf die Liga, was hat sich getan in den 3 Jahren, wo du weg warst?
Ja, ich bin noch gespannt, das jetzt am eigenen Leib zu erleben, was sich so getan hat. Aber es ist für mich persönlich natürlich schon nochmal ein größerer Wettbewerb oder die Breite der Liga ist schon ausgeglichener in Deutschland, als es in Frankreich der Fall war. Die Top-Teams in Frankreich sind schon am absoluten Limit und auf richtig hohem Niveau. Hat sich auch letztes Jahr gezeigt, als 3 französische Teams beim Champions League Final vor waren. Ja. Aber im unteren Drittel ist die Qualität in Deutschland schon viel höher.
Und die Löwen, also du bist ja jetzt noch gar nicht so lang zurück, aber die ersten Eindrücke wirst du da ja auch haben. Ich glaube, du hast neulich auch schon mal gesagt, die Löwen haben sich schon auch verändert in der Zeit, wo ich weg war.
Es sind viele bekannte Gesichter nach wie vor hier, die ich aus meiner damaligen Zeit kenne. Aber das Team auf der Geschäftsstelle ist schon nochmal bisschen angewachsen, da sind ein paar neue Leute mit dabei, da sind wir, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt, strukturell und was die Organisation hier im Club betrifft. Und ansonsten viele Spieler kenne ich noch von damals. Manche Spieler, mit denen ich noch nicht zusammengespielt habe, wie Steffen Vierter oder Janik Kohlbach, kenne ich von der Nationalmannschaft. Ja. Und die anderen Jungs, die neu dabei sind, habe ich jetzt schnell kennenlernen dürfen.
Ja, wunderbar. Also doch eher wie nach Hause kommen und keine großen Veränderungen sozusagen. Wenn wir noch so ein bisschen auf dich neben dem Handball gucken, haben es vorhin schon mal kurz angerissen, du hast BWL studiert, bist jetzt auch Unternehmer. Kann man dich ja inzwischen, glaube ich, nennen, mit einer Sockenfirma, mit Andi Schmid zusammen, hast noch ein Bistro aufgemacht. Also du scheinst schon eine Menge anzuschieben für das, was nach einer aktiven Karriere dann so kommen könnte.
Ja, es macht mir schon Spaß, so unternehmerisch ein bisschen tätig zu sein. Die Firma You & Wu, das war ja damals so ein Hirngespinst von Andi, Marco Vukelic, ein Kumpel von uns und mir, war interessant, das so ein bisschen nebenher mitlaufen zu lassen und so ein kleines Unternehmen mit hochzuziehen. Zum damaligen Zeitpunkt gab es nur einen großen Konkurrenten namens Happy Socks, die damals auf dem Markt waren und farbige und bunte Socken vertrieben haben. Wir,
du darfst doch hier die Konkurrenz, das
darf ich hier nicht nennen. Tut mir leid, ich habe ja auch Juhn Wu genannt. und dann haben wir gesagt, ja komm, wir machen sowas selbst auch noch mit.
Ja.
Und es hat riesig Spaß gemacht. Wir haben jetzt aber diesen Sommer ein Großteil oder 75% unserer Anteile verkauft deutsches Unternehmen, die uns da zur Seite stehen und die das für uns übernehmen, den ganzen Aufmarsch, den es da noch gibt nebenrum, weil es für uns einfach als Sportler zu dem Zeitpunkt, dass wir an einem Zeitpunkt angekommen sind, an dem es mit unserem Aufwand nicht mehr wachsen kann. Okay. Und deswegen haben wir dann einen Großteil abgegeben, sind nach wie vor noch mit dabei und sind auch immer in der Absprache, in der Abstimmung sehr eng mit unseren Partnern. Und es lebt weiter. Und das Bistro, ja, Cornelienhof in Mannheim, habe ich mit einem Kumpel gemeinsam eröffnet Ende April. Wir haben zusammen Abi gemacht und er hat schon zwei Restaurants in Mannheim, also er ist da der absolute Experte und alleine könnte ich das nicht machen, aber bislang läuft es ganz gut und da kann man auf jeden Fall gut essen und trinken gehen.
Sieht auch cool aus, Dennis Bayern, ein Kollege von Sky, hatte ich ja neulich besucht, das sah echt sehr nett aus. Ist das denn so, dass, also klar muss das gastronomische Konzept und so überzeugen, aber wird da auch so ein bisschen, werbt ihr auch so ein bisschen mit deinem Namen oder bist du dann vielleicht mal hinter der Theke und machst Kaffee für die Leute und so?
Ja, klar werben wir mit meinem Namen. Es ist ja auch unweit der SAP-Arena, 5 Minuten von der SAP-Arena entfernt in Mannheim-Neckarau. Ansonsten bin ich auch öfter mal dort. Meistens esse ich und trinke selber gut. Wenn jemand mal will, mache ich mal einen Kaffee. Aber in der Küche muss mich keiner erwarten. Braucht keine Angst haben.
Okay, aber das ist ja die beste Werbung. Wenn du selber dorthin gehst, dann ist ja eigentlich klar, dass das nicht so verkehrt ist. Jetzt habe ich noch einen Schmankerl für dich.
Weißt du
schon, was kommt, ne?
Nee.
Ich habe mal deinen...
Wen hast du gefragt?
Deinen guten Freund, also bislang ist das, ne? Schon noch, Andi Schmid, habe ich mal gefragt, ach komm, wir hören es uns einfach an. Es ist höchst amüsant. Andi, erzähl uns mal was über den Uwe, was noch nicht alle über ihn wissen.
Ja gut, da gibt es sicherlich ein paar Sachen, aber was vielleicht in die Öffentlichkeit darf, dass natürlich der Uwe neben einem super Handballspieler, einem guten Typen, gut aussehenden jungen Mann, natürlich was dazu kommt, ist, dass er vielleicht den Alkohol nicht so gut verträgt.
Das hat Olli Rogisch über dich auch gesagt.
Eben deswegen gebe ich es jetzt so weiter, aber da hat es wirklich... Das ist wirklich die Wahrheit, weil ich kann auch eine kleine Geschichte erzählen.
Ja,
also
gerne.
Bei uns, also als wir geheiratet haben, meine Frau und ich, vor 4 Jahren war das, da war der Uwe eingeladen. Das war im Nachhinein ein Fehler, muss ich eingestehen, weil nach geschätzten 90 Minuten war Uwe von der Weinschorle relativ dicht und hat dann die ganze Hochzeitsgesellschaft unterhalten, hat dann auch noch den Hochzeitsstrauß gefangen. Also war dann schon grenzwertig. Also von dem her, wenn da Leute draußen sind, die überlegen, ob sie Uwe als Hochzeitsgast möchten, ich kann davon abraten.
Wieso hat er den Brautstrauß gefangen?
Ja, das frage ich mich auch. Also diese Frage ist bis heute noch nicht geklärt, aber ja, ist auch ein Ansatz.
Das mit dem Brautstrauß weiß ich gar nicht mehr.
Das spricht natürlich noch mehr für die Geschichte. Was war da los, Uwe?
Ja, war eigentlich eine gemütliche Runde. War so eine kleine Gartenparty, eine Gartenhochzeit im kleinen Kreis. Und ja, es sind halt... War schöne Sommerabend. Wir haben ein paar Schölsche getrunken. Und alles war gut. Weiß gar nicht, was er will. Die Stimmung war gut. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mit dem Partner von seiner Mutter dann irgendwie angefangen habe, Italienisch zu sprechen, obwohl ich das gar nicht kann. Und jedes Mal, wenn er mich jetzt wieder trifft, plappert er mich auf Italienisch voll und ich kann nie was antworten. Keine Ahnung.
Aber es spricht ja eigentlich für dich, wenn du nicht so viel Alkohol verträgst. Das heißt ja, du trinkst scheinbar nicht so oft, nicht übermäßig oft.
Eigentlich vertrage ich viel, aber es war sehr warm an dem Tag.
Ach komm, ist das so? Du trainierst doch die ganze Zeit.
Ja, im Vergleich zu Andi vertrage ich schon mehr.
Ja, das hat Olli Rogisch auch gesagt, ne? dass der eigentlich 2 Bier und dann ist er schon weg, so ungefähr.
Ja, ungefähr.
Und wer ist so dein, ihr habt ja einiges zu feiern gehabt in letzter Zeit, oder was heißt in den Jahren, wo du noch da warst, zum Beispiel den Titel 2016. Promis hat letztes Mal erzählt, die haben 4 Wochen durchgefeiert beim HSV. Wie war die Meisterschaftsfeier damals für dich 2016?
Super, wir haben eine Nacht durchgefeiert und haben uns am nächsten Tag mit der Nationalmannschaft getroffen.
Ach so, Ari hatte überhaupt keine Zeit. Okay. Oh Mann.
Aber es war gut, wir hatten eine tolle Rückreise von Lübeck, hatten damals auch einen Charterflieger direkt zurück nach Mannheim. Und als wir dann angekommen sind, waren die ganzen Fans, die in Mannheim geblieben sind und das live beim Public Viewing geschaut haben auf uns gewartet. Die anderen Fans haben es dann, glaube ich, gerade geschafft, von Lübeck nach Hause nach Mannheim zu kommen, als wir angekommen sind, weil wir uns natürlich viel Zeit gelassen haben nach dem Spiel. Ja. Und dann kommen wir an und alle sagen uns, oh Gott, dass ihr landen konntet und es war doch ein Riesensturm und Gott, wie waren das im Flugzeug? Und ich so, keine Ahnung, war super. Wir haben gar nichts mitbekommen im Flieger, haben gefeiert und alles, oh Gott, Riesensturm, Gewitter und dass ihr überhaupt landen konntet hier im Flughafen. Aber wir haben das nicht mehr mitbekommen.
Der dann direkt neben der SAP-Arena, der kleine
genau. Flughafen.
Krass, okay. Also da wurde auch gut, ich finde, das gehört auch dazu. Da wurde also auch gut
mitgekommen. Natürlich gehört das dazu, logisch.
Wer ist da der König? Wer feiert am krassesten bei den Rhein-Neckar Löwen?
Kann man sich selbst nennen?
Ja, natürlich. Oh, stark. Okay.
Nee, also ich glaube, wir feiern alle gleichermaßen gut.
Kann man dich denn, um noch einmal an diese herrliche Geschichte von Andi anzusetzen, kann man dich buchen für Hochzeiten? Du scheinst ja ein Riesentalent zu haben als Entertainer.
Ich weiß nicht. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Wird es übertrieben dargestellt. Ich fühle mich halt wohl, wenn viele Leute gut drauf sind und wenn man eine gute Zeit zusammen hat. Ist auch was ich in Frankreich kennen und schätzen gelernt habe, dass man sich Zeit nimmt für Genuss und um essen zu gehen und dann auch mal eine gute Zeit zusammen hat und sich einfach gut gehen lässt.
So, jetzt sind 1,5 Stunden schon wieder rum, meine Güte. Mit euch verfliegt immer die Zeit. Ich wollte ja eigentlich mal kürzer werden. Es ist einfach nicht möglich. Aber ich bin mir sicher, es war so viel spannendes Zeug dabei, dass das keiner vermissen wird. Wir machen noch ein ganz kurzes letztes Break und dann gibt's noch die 7 schnellen Fragen, die Rubrik Hand aufs Herz. Uwe, 2 Wahrzeichen. Der Eiffelturm oder doch lieber der Wasserturm?
Ich glaube, der Eiffelturm hat ein bisschen mehr Aussagekraft und ist, glaube ich, ein bisschen öfter fotografiert. Also eher Eiffelturm.
Da kann Mannheim also mit Paris noch nicht ganz mithalten. Hast du ein französisches Lieblingswort?
Nee, ein Lieblingswort nicht.
Also wie du lachst, hast du doch schon was im Kopf.
Ja, aber das sind ja alles Schimpfwörter,
ja, das habe ich mir schon gedacht.
Ich zuerst beigebracht bekommen.
Ja, dann lass mal hören. 1.
Putain de mer.
Okay, ich hoffe, die meisten verstehen es. Ich werde es jetzt nicht übersetzen. So ein bisschen Schulfranzösisch habe ich auch noch drin. Wenn du dir noch mal einen Titel gönnen können würdest, würdest du die WM, die EM, Olympiagold, endlich die Champions League oder noch mal die deutsche Meisterschaft nehmen?
Olympiagold.
Weil?
Weil die Olympischen Spiele alle 4 Jahre sind und weil das das größte Sportevent der Welt ist. Und wenn man da dann mit einer Goldmedaille nach Hause fährt, ist es einfach das Größte. Und wir haben es 2016 mit Bronze geschafft. Es war schon richtig cool. Aber wenn man dann nochmal eine Goldmedaille holen könnte, würde es das nochmal steigern.
Tokio in etwa einem Jahr. Da wäre es dann soweit, ne? Deine rechte Hand, dein Gummigelenk, das kennen wir alle sehr gut. Oh Gott, das habe ich ganz vergessen. Das müssen wir nochmal kurz einschieben. Erklär einmal bitte dein Handgelenk. Ich habe das gestern im Kommentar mal versucht so zu erklären, dass das ist wie bei Harry Potter im zweiten Teil. Weiß nicht, ob du den kennst, da werden ihm ja so die Knochen weggezaubert. Ne? Und dann ist so wirkt dein Handgelenk auch auf mich und ich glaube den Rest der Handballwelt.
Es gibt eine einfache Erklärung. Viel Training und viel Wiederholung und einfach kreativ sein, sich Dinge auszudenken, auch mal in die Rolle des Torhüters zu schlupfen oder mit dem Torhüter zu kommunizieren, wie die Torhüter deine Würfe wahrnehmen und deine Körperhaltung, deine Armbewegung, das spielt ja alles zusammen. Es ist ja bei mir auch nicht nur das Handgelenk, es ist ja auch ein Zusammenspiel mit Schulter, Ellbogen, Handgelenk, was ja bei einem Wurf immer zusammenkommt. Und da habe ich, glaube ich, immer viel Spaß dran gehabt in meiner Jugend, neue Dinge auszuprobieren. Und oftmals gibt es in so Sporthallen ja auch so einen Regieraum, wo man sich selbst auf so einer Plexiglasscheibe sieht. Mhm. Und da habe ich mich oft davor gestellt und habe geschaut, wie der Torwart mich wahrnimmt, wie der Torwart meine Bewegung wahrnimmt und habe das dann trainiert.
Siehst du, das sind mal Tipps hier für alle Amateurhandballer, wo viele zuhören, das ist doch Gold wert. Ganz kurz noch, mit welchem Torwart hast du da? Oder gar Alter, mit allen? Oder weiß nicht, war es Appelgren?
Mit Panika, vielen. Einer, mit dem ich viel kommuniziert habe, war damals die große russische Torwartlegende Andrei Lavrov, mit dem ich noch ein paar Monate hier zusammenspielen durfte. Mit dem habe ich darüber oft gesprochen, als ich ganz jung war, mit 17, 18.
Mhm. Okay, krass, dass du dir so früh da schon so Gedanken gemacht hast, aber ne, wer früh übt und so. Ja, und die Frage sollte eigentlich sein, was machst du eigentlich mit links? Gibt's da irgendwas, wo du lieber die linke Hand nimmst?
Nee, gibt's eigentlich nichts.
Die hast du nur, damit du richtig rumlaufen kannst, so
ja,
ungefähr.
Genau.
Das ist wie bei Arjen Robben mit dem Fuß, nur umgekehrt. Wenn du dir einen nehmen dürftest in die Mannschaft, Karabatic oder Hansen?
Jetzt, also Nico ist natürlich der erfolgreichste Handballer aller Zeiten und der ein Mentalitätsmonster ist, wenn es darum geht, in entscheidenden Phasen Verantwortung zu übernehmen und durchzubrechen. Auch vorne und hinten natürlich überragend. Auch, ne? Aber die Art und Weise des Handballspiels gefällt mir bei Mikkel besser, mit mehr Übersicht, mit mehr, noch mehr Wurfvarianten als Nico und noch einem besseren Arm mit einem besseren Wurf.
Aber du würdest Karabatic nehmen, wenn ich das jetzt richtig.
Ja.
Und jetzt, das ist jetzt die 5,5. Frage, da muss ich einmal kurz schummeln. Sander Sargosen oder Andi Schmid?
Andi Schmid.
Weil?
Ist für mich noch schöner anzuschauen, ist einfach eine Augenweide, mit Andi zu spielen und ihm zuzusehen, ist einfach wunderschön, wie er Handball spielt. Wahrscheinlich ist Sander jetzt auch wieder in dem Vergleich vorne und hinten besser einzuschätzen als Andi. Noch wichtiger für ein Team zu sehen, aber Andi ist für mich persönlich ja schon seit so vielen Jahren sehr, sehr guter Freund, deswegen wähle ich Andi.
Ich glaube, die Genialität ist auch gefühlt unerreicht. Nicht nur in der HBL, sondern vielleicht auf der ganzen Welt. Wende dir ein
Aber es gibt auch Gründe dafür, warum Andi so erfolgreich ist. Das darf man nicht unterschätzen.
Ja.
Das ist ja nicht nur seine Genialität, sondern auch, dass er sehr, sehr viel über die Taktiken, über die Spielzüge mit seinen Mitspielern spricht und sich austauscht. Und die sind ja dann auch schon ein Stück weit vorbereitet, was so kommt. Also es kommt ja nicht von ungefähr und es ist ja nicht nur so, dass Andi das alles so gut kann, sondern er arbeitet auch viel mit seinen Mitspielern dafür.
Gestern fand ich sehr beeindruckend. Ne? Ist er wurfmäßig nicht so gut reingekommen ins Spiel und hat dann, ich habe das Gefühl, er hat die ganze Zeit eigentlich nur für die anderen gearbeitet, angestoßen, die anderen geholt und so. Das kann er auch alles.
Ja.
Ein ja, Rundum-Paket in der Offensive. Links außen, wen nimmst du? Stefan Kretschmer in seiner Höchstzeit oder Uwe Gensheimer in seiner Höchstzeit?
Wahrscheinlich eher mich.
Hat Kretsche übrigens auch
Kretsche gesagt. Hat es auch gesagt, ich weiß, er hat es mir auch mal gesagt, es gab keinen, der so gut war wie du. Aber ich glaube, das ist normal, weil wahrscheinlich gibt es in 10 Jahren oder 15 Jahren wieder irgendein anderer, der das Spiel nochmal auf ein anderes Level hebt, weil das Spiel entwickelt sich ja auch fort und die Spieler werden athletischer und man probiert ja auch immer, ist ja auch normal, dass der Handball immer fortschrittlicher wird und wahrscheinlich gibt es in ein paar Jahren wieder irgendeinen anderen, der mir dann den Rang abläuft.
Alter, da freue ich mich drauf. Wer auch immer das dann sein soll, da bin ich sehr gespannt. Da gehen dann irgendwann die Superlative aus im Kommentar wahrscheinlich. Letzte Frage. Pommes hat ja Let's Dance gerockt ohne Ende. Was wäre denn dein TV-Format? Wo könnte man Uwe Gensheimer mal mitmachen lassen? Ich habe ja so den Dschungel im Kopf für dich.
Den Dschungel? Das glaubst du aber nicht wirklich.
Nein, glaube ich auch nicht, aber ich finde das höchst amüsant.
Da war Pommes ja auch hier, wie hieß das, Helden des Helden?
Ah, ewige Helden.
Das war eigentlich, fand ich eigentlich ganz interessant, dazu zu sehen, nur die Sportler da von einer, in einer ganz persönlichen, in der eigenen ganz persönlichen Folge auch nochmal näher kennenzulernen. Und das fand ich eigentlich ein sehr, sehr interessantes Format, dass man da auch nochmal einen anderen Einblick auf die einzelnen Sportler bekommt. Und das ist ja sehr, sehr interessant, weil das eigentlich in der Fernsehlandschaft sehr, sehr wenig passiert, dass man nochmal ein bisschen detaillierter auf so Geschichten von Sportlern eingeht.
Apropos detailliert, das haben wir heute auch gut hinbekommen, glaube ich. Wäre Let's Dance eigentlich auch was für dich? Das noch ganz kurz.
Ja, ich glaube, ich bin nicht so der
Dance-Star. Ich könnte mir das sehr gut vorstellen.
Aber Pommes hat sich da auch reingefuchst.
Ja, und wie? Und hat es am Ende gewonnen. Ja. Uwe, tausend Dank.
Sehr gerne.
Vielen Hat Dank für die viele, viele Zeit. Ich weiß, dass du gerade massig Anfragen kriegst. Umso mehr freue ich mich, dass du dir echt eine Stunde 40 für den Spaß hier genommen hast.
Bin ich mal gespannt, was ihr da alles rausschneidet.
Gar nichts. Das bleibt alles, wie es ist. Das ist das Schöne hier bei Hand aufs Herz. Danke an euch fürs Zuhören. Ihr merkt, wir sind wieder da. Staffel 2 kommt so langsam ins Rollen. Das ist ja nach der Sommerpause quasi die zweite Folge. Vielleicht hat es ja noch nicht jeder mitbekommen. Erzählt's eurer Oma, eurer Mutter, eurem Bruder, jeder, der irgendwas mit Handball anfangen kann und vor allem jeder, der was über Uwe Gensheimer zum Beispiel erfahren will. Für den ist das was. Abonniert das Zeug hier. Macht mit, dann wird das was. Lasst uns den Handball in die Welt raustragen. Danke fürs Zuhören. We'll be right back.